Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir Dan Miesen.
Hallo.
Ich bin Ingo Quendler und heute geht es, ja, mal wieder viele Smalltalk-Themen, Private Talk.
Wir nennen das immer Freestyle.
Gibt so ein paar Sachen, die wir besprechen können, wo du unterwegs warst, wo ich unterwegs war und so ein kleines Hauptthema, da werde ich einfach mal, jetzt ist ja wieder Orbitzeit und die Orbits sind, glaube ich, jetzt aktuell auch alle öffentlich oder werden diese Woche veröffentlicht. Also die Serie startet gerade wieder und diesmal im Gegensatz zu den letzten Jahren war ich der Scout und werde mal so ein bisschen die Strecke beschreiben, die ich mir da so überlegt habe. Finde die ganz geil, aber... Ich weiß nicht, wie dir das ging damals, ich habe auch so das Gefühl, hoffentlich finden die Leute das nicht scheiße und ich bin der Idiot, der es gescoutet hat.
Das ist der Ingo, Mensch.
Ja, hat man nicht so ein Restding, wo man sagt, naja, okay, wo man sagt, okay, ist ja schon eine Verantwortung.
Den Zweifel hat man doch immer, nur weil es einem persönlich sehr gut gefällt, heißt es ja noch nicht, dass es den anderen Leuten gefällt, aber ich drück dir die Daumen,
dass es den Leuten gefällt.
Ich bin deine Strecke noch nicht gefahren.
Gut, dann fangen wir jetzt mal kurz an mit einem unserer Partner. Wir haben heute zwei an Bord, freue ich mich ganz besonders.
Und auch zwei Partner, wo wir auch privat, die wir halt auch nutzen.
Wo wir dahinter stehen. Und egal wie viele Leute schreiben, sie stehen nicht dahinter, wir stehen dahinter. fangen wir an mit einem, ja, wenn ihr viel Netflix und Prime und so guckt, könnte das vielleicht interessant sein und auch für die Tour de France jetzt im Sommer. Heute zum ersten Mal mit dabei CyberGhost VPN. Ein VPN-Dienstleister. Ja, wer das nicht kennt, mit einem VPN-Dienstleister kann ich vorgaukeln, in einem bestimmten Land unterwegs zu sein.
Haben wir schon oft erzählt, wenn ich im Urlaub in Dänemark bin und möchte irgendwie eine sportliche, in dem Fall meistens die Tour de France live sehen und ich kann das nicht sehen, weil ich im falschen Land bin oder Mediathek abrufe, dann, also in dem Fall hat Ingo gesagt, gaukle ich vor, sondern genau. Ich sage dann, in welchem virtuellen Private Network ich bin und tue dann so, als wenn ich in Deutschland bin.
Genau, und das ist tatsächlich, macht das ja viel, viel Kopfschmerzen, dass Mediatheken oder irgendwelche Sachen einfach nicht, einfach länderspezifisch nur sichtbar sind. Kann auch beim Gaming ein Thema sein.
Es kann auch umgekehrt sein, dass du in Deutschland bist und möchtest was in Amerika ausgestrahlt sehen.
Ja. Heute zum ersten Mal als Partner mit an Bord CyberGhost VPN. Ein VPN-Dienstleister, haben wir hier im Podcast auch schon ab und zu drüber gesprochen.
Ja, ganz klar.
Braucht man eigentlich immer mal, ne?
Im Urlaub vor allen Dingen, wenn dann die Tour de France läuft und du kannst die Mediathek nicht abrufen, weil gesagt hat, nee, das ist nur für Leute, die in Deutschland sind. Ne? Das hat man ja auch manchmal bei anderen Sendungen, aber besonders auch bei der Tour de France.
Ja, ganz, ganz viele Sportsendungen. Egal, ob ihr in Deutschland sitzt und wollt im Ausland was gucken oder umgekehrt, habt ihr die Chance dadurch, dass ihr dann ja eine VPN-Verbindung über einen internationalen oder einen deutschen Server macht, das zu gucken. Wichtigsten Vorteile sind da immer, ich muss mich auf den VPN-Dienstleister verlassen können. Da haben wir jetzt hier mit CyberGhost VPN jemanden, hat 38 Millionen Nutzer weltweit. Man kann sich auch mal die Bewertung auf Trustpilot angucken und so weiter. Über 9000 Server weltweit, die man ansteuern kann. Und was auch ganz wichtig ist, das haben wir natürlich auch ausprobiert, das Bild darf nicht anfangen zu ruckeln. Also die müssen auch schnell und eine schnelle Anbindung haben.
Genau, du darfst seiner Geschwindigkeit keine Einbuß haben, da hat ja keiner Bock drauf. Und es muss auf jedem Gerät funktionieren. Auf dem Android, auf dem Apple, auf dem MacBook, auf dem normalen Windows-Rechner. Es muss auf jedem System funktionieren. Ja. Das ist auch sehr wichtig und möglichst natürlich viele Geräte. Gleichzeitig bin ich mit der Familie unterwegs, klar, vier Leute, alle Geräte, das muss er können.
Genau, du kannst 7 Geräte gleichzeitig anmelden und da kann auch ein Fire TV-Stick oder irgendwas dabei sein, den du dir irgendwie im Hotel ans Fernseher mit anstöpselst.
Klar. Und natürlich, was hätte dann nicht anders erwartet, es gibt auch ein Angebot natürlich durch unseren Podcast für euch.
CyberGhostVPN.com/enjoyyourbike. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Klickt da drauf, weil ihr habt dann die Chance zu sagen, 48 Monate, jeder Monat kostet nur 2,03 € plus nochmal 4 Monate gratis. Das Ganze auch ohne Risiko, 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also was ich ganz cool finde, für 2,03 € im Monat würde ich auch sagen, dann nehme ich nicht das monatliche Abo, sondern klick mir das für 2 Jahre ab, 2 Jahre Ruhe. Weil so 2-3 Mal im Jahr braucht man es nur. Aber bei dem Preis würde ich auch sagen, okay, verpflichte ich mich für 2 Jahre. Also guckt euch das an, wir verlinken das unten. Vielen, vielen Dank für CyberGhost VPN. Gerade jetzt in der Urlaubszeit im Sommer sicherlich ein ganz sinnvoller Dienst. So, und bevor wir gleich anfangen mit dem Recap vom letzten Podcast, weil da wollen wir auch natürlich nochmal drüber sprechen, jetzt nochmal der zweite Werbepartner, der was mit Nahrungsergänzungsmitteln zu tun hat. Heute mit an Bord AG1 als Werbepartner. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, AG1, Nährstoffroutine. Routine deshalb, weil man einfach ja, ein Löffel AG1, das ist so ein grünes Pulver, ab in 200 Milliliter Wasser shaken, trinken kann. In meinem Fall habe ich auch schon oft erzählt, ich streue mir das meistens übers Müsli drüber. Ja, und ich habe das tatsächlich, habe ich mal bei mir nachgeguckt im E-Mail-Programm, Februar 2021, seitdem nutze ich das.
Bevor wir hier überhaupt im Podcast darüber geredet haben, und lass mich raten, du hast bestimmt auch einen Podcast gehört und davon erfahren.
So damals ist, schon
so,
tatsächlich,
so, ja. So ist das in der modernen Welt.
Damals schon in einem Sport, damals Sport-Podcast gehört und ja, warum, und da habe ich auch drüber nachgedacht, warum habe ich es denn bestellt damals? Ja, ich, Nahrungsergänzung als jemand, der viel, viel Sport macht, ist ja sowieso immer so ein Thema und möglichst nicht chemisch war immer so mein Gedanke. Vollwerternährung, natürliche Ernährung und das war so, AG1 hat halt 75 Inhaltsstoffe, Mineralstoffe, Botanicals, alles, was man so braucht, aber in Form von natürlichen Zutaten zusammengemixt. Und da habe ich immer so das Gefühl, oder ist wahrscheinlich auch nachweislich so, dass der Körper das besser aufnehmen kann, einfach weil es natürlichen Ursprungs ist.
Ja, wir haben ja auch einen schönen, interessanten Ernährungspodcast gehabt, also guckt den gerne nochmal durch und da hat der Roger Milik auch gesagt, zum Beispiel das Wasser, was einen hohen Magnesiumanteil hat, das bevorzugt er, statt einfach eine chemische, künstliche Magnesiumtablette zu nehmen. Ja. Also, wir sind dabei, wir sind zufrieden und ihr habt ein Sonderangebot, hätte ich fast gesagt, ein besonderes Angebot und den Link, den sagt euch Ingo, der hat sich nämlich geändert.
Ja, genau, und zwar drinkag1.com/enjoyyourbike. Drinkag1 ist der neue, die neue Domain. Und verlinke ich natürlich auch unten in den Shownotes. Ihr bekommt kostenlos zu eurem Abo dazu 5 Travel Packs und einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Das ist so ein kleines Fläschchen, was ich auch immer ins Müsli reintropfe. Ein Tropfen sind 1000 IEs. Vitamin D3 auch immer gut. Also, drinkag1/enjoyyourbike. Und vielen, vielen Dank an AG1 für die Unterstützung. Und jetzt würde ich ja nochmal auf das Thema vom letzten Podcast eingehen. Was hast du denn mitgenommen? Vom Ernährungspodcast mit Roger Milenk.
Dass ich auf die Verpackung gucken muss, wie viel auch wirklich Energie drin ist und nicht nur, wie viel das Produkt wiegt, ist eigentlich so banal, das muss man auch wirklich machen. Also es hilft ja nicht, dass ein Riegel dann 68 Gramm hat, wenn du dann natürlich nicht 68 Gramm Kohlenhydrate hast. Also da musst du schon genau nachgucken. Und was natürlich wirklich auch mich sehr, sehr motiviert hat, ist, kontrollier unterwegs, dass du halt auch grob weißt, du kannst ungefähr 1,5-2 Stunden auf deinem Zucker den Sport betreiben, aber danach musst du an die Fettverbrennung rangehen und du musst halt nachlegen, ne? Und das ist ja ein ganz einfaches Mathe-Spiel. Hört euch gerne den Podcast nochmal an, dass man halt regelmäßig da die Kalorien nachlegt für eine lange Strecke. Und das wusste ich ein kleines bisschen natürlich schon so, aber auch die Einheiten, wenn ihr Fettverbrennung trainieren wollt, dann müsst ihr auch mal ruhiges Tempo fahren und nicht jeden Berg mit ansprinten. Dann ist die Fettverbrennung sofort gestoppt. Das hat er gut erklärt und ich glaube, da haben auch viele Leute, und wir haben es ja auch gesehen in den Kommentaren, die beim Podcast wird ja auch noch bei YouTube ausgestrahlt, da kann man ja auch kommentieren, da gab es viele positive Kommentare.
Hat mir gefallen. Ja, also vor allem glaube ich, bis auf das Thema Bioverfügbarkeit von Ei, da gab es 1-2 Kommentare, die da nochmal was verbessert haben wollten, wo Roger auch selber drauf geantwortet hat.
Ja, ist doch gut.
Und ansonsten war ich positiv überrascht, weil das Thema Ernährung, hätte ich mir auch vorstellen, dass das viel, viel kontroverser diskutiert wird, dass dann Leute kommen und sagen, ja, ich weiß es aber besser als du und das ist doch totaler Mist, du musst doch den ganzen Tag Fleisch essen oder was auch immer, ne? Es gibt ja immer so oft so polarisierende Themen und ich hätte das auch als polarisierend eingestuft, war es aber gar nicht. Und ich glaube, Roger hat das auch, und da auch nochmal vielen Dank von der Seite aus und auch Hut ab, wie verständlich und einfach er das gemacht hat.
Das ist ja immer wichtig im Podcast, dass du einfache Sprache hast, dass man das nachvollziehen kann. Podcasts werden auch gerne mal so mit einem halben Ohr im Auto gehört, ne? Und dann muss es auch schon ziemlich easy rüberkommen.
Ja, und nicht irgendwie die fiesen Formeln hatten wir zwar als Slide hinten im Hintergrund, die aber dann doch nicht das Thema waren. Und diese vier Sachen, die man braucht, ne? Kalium, Salz, Wasser und Kohlenhydrate für einen Wettkampf, was das für ein Augenöffner ist.
Ja das und auch ist, viele Leute haben Probleme mit Fructose im Wettkampf unter hoher Belastung. Das habe ich auch noch mitgenommen, dass man da auch mal sagen kann, okay, dann probiere ich doch mal Produkte ohne Fructose. Und das, ich höre das von ganz vielen Leuten, die dann Magenprobleme haben. Ich selber habe auch einen empfindlichen Magen. Das habe ich auch noch mitgenommen. Genau. Ja. Also legen wir euch nochmal ans Herz. Jetzt wollen wir den nicht wiederholen, den Podcast hier, aber da wir ja auch einen Werbepartner haben, habt ihr ja gerade gehört, ist das ja auch ein Thema, was uns beschäftigt und wo wir halt auch unsere Sicht der Dinge preisgeben.
Und genau. Und der, das finde ich, also sicherlich ist er als Squeezy-Gründer, ist er da natürlich, haben auch viele, glaube ich, das ein oder andere bestellt bei Squeezy direkt. Ich habe ja beides verlinkt und unseren Shop. Wir haben auch gar nicht, das habe ich auch im Nachhinein gemerkt, wir hätten das Getränkepulver von Squeezy ist natürlich auch super. Das werden wir jetzt mit einlisten. Die Salt Tabs, die Salztabletten und so weiter, die habe ich mir jetzt auch selber bestellt gerade, weil ich auch dachte, ist ja super, weil ich ja genau weiß, welche Menge Salz da drin ist. Und also es war ein rundes Ding und nicht zu squeezy-lastig. Das war mir halt auch wichtig.
Ja.
Und das fand ich richtig cool.
Hört euch den gern nochmal an im Nachgang. Also hat uns auch viel Freude gemacht.
Dann ist ja der Giro d'Italia gelaufen. Ich habe mir tatsächlich nur die Zusammenfassung angeguckt. Ich weiß nicht, hast du das verfolgt?
Naja, ich habe natürlich, ich war im Ausland auch unterwegs und tatsächlich war ich in Spanien zu der Zeit, Thema VPN.
Ja, ja.
Also was mich halt fasziniert hat, ist, alle waren der Meinung.
Spanien sieht man hier.
Ja, die Sonne, da sind ein paar Bilder. Dass Gerard Thomas ja eigentlich einen Vorsprung hatte. Den Tag vorher gab es ja das finale Zeitfahren und bringt das nach Hause. Und dem war eben nicht so. Das Zeitfahren von Roglic war, ich weiß nicht, hast du es gesehen, es war so ein steiler Anstieg zum Schluss. Ich bin meiner Meinung ich glaube, dass die Schaltung den Ausschlag gegeben hat, dass der Roglic einen leichteren Gang treten konnte, denn er ist ja eine One-By-Schaltung da hochgefahren, die Explorer von SRAM, und ich, weil es so steil war, glaube ich, das war der zündende,
weil er höhere Frequenz fahren konnte
und gut, der Abstand leistungsmäßig war ja auch einfach, er hat ja da 40 Sekunden rausgeholt.
Aber Roglic war die anderen Tage eigentlich schwächer als Thomas oder zumindest maximal.
Also hättest du mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, der Drops ist gelutscht, so sagt man das ja, Thomas wird es. Aber Roglic hat dann einfach bei dem letzten Bergzeitfahren, also ich nenne es jetzt das Bergzeitfahren, also ich war wirklich von der Socken und
gut, die sind ja unten reingefahren, haben dann Bike gewechselt.
Genau.
Und sind dann erst dann mit seiner
Gerard Schaltung. Thomas hat sogar noch den Helm gewechselt. Das habe ich nicht verstanden.
Ja, wegen Belüftung, haben sie gesagt.
Naja, aber meinst du, dass es das jetzt noch bringt?
Keine Ahnung.
Also er hat den Helm gewechselt, aber Roglic nicht. Also ja.
Ja, das Helmwechseln, dafür ist Roglic ja tatsächlich die Kette runtergesprungen und er hat trotzdem gewonnen. Ne? Da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, so wie immer, auf den letzten Metern vergeigt das wieder. Ne?
Genau. Und das ist ja nun eigentlich bisschen, die One-By-Schaltung ist ja eigentlich dem Gravel eher zugeordnet. Da darf ja die Kette erst recht gar nicht runterfallen.
Das habe ich auch nicht verstanden. Warum die Kette?
Weil da ist ja eigentlich viel mehr Kettenspannung
drauf. Also er ist in so eine Mulde reingefahren, hat man gesehen. Und
war so eine Kante vom Beton, habe ich gesehen, oder sowas. Und da darf doch nicht die Kette runterfliegen. Und dann glücklich, dass das nicht das Entscheidende war, dass er dadurch die Etappe sowieso gewonnen, aber dass trotzdem der Vorsprung so groß war, dass das nicht den Sieg des ganzen Giros ausgemacht hat. Das wäre sehr ärgerlich gewesen.
Na gut, er wird wahrscheinlich einen Gewichtsvorteil gehabt haben am Rad, weil er One-By gefahren ist und ein bisschen mehr.
Ich tippe eher auf die Frequenz. Man hat schon gesehen, die anderen sind schon dickere Gänge gefahren. Und wir haben ja heute auch noch eine neue Schaltung, über die wir noch reden wollen, über die neue Campagnolo-Schaltung. Und ich fand es jedenfalls natürlich super spannend. Für den Giro ist es natürlich einen Tag vorher noch so eine Entscheidung, an Spannung nicht zu toppen.
Ja, schade, es ist trotzdem für Geraint Thomas. Der ist jetzt nicht der Jüngste. Das war wahrscheinlich eine der letzten Chancen, nochmal eine Grand Tour zu gewinnen. Und ich habe den ja hier persönlich bei der Nacht von Hannover auch schon mal gesehen und so. Der,
ich war mit
Geraint, auch gegönnt.
Ich war mit Geraint Thomas auch Dünkirchen-Roubaix. Da gab es mal so eine Customer-Fahrt damals, habe ich die gemacht mit ihm. Da hat er einem noch beigebracht, wie man schön über Kopfsteinpflaster nagelt. Also super sympathischer Typ.
Ja.
Also,
aber Roglic andererseits auch.
Der ist auch nicht ein Unsympath.
Ja, der auch viel, viel Pech schon hatte, ne, bei den Tour de France insbesondere. Ja. Dann auch am letzten Tag verloren.
Wollte ich gerade sagen, er hat selber gegen Pogacar am Berg verloren mal. Und naja.
Ja, warum die Kette da abgesprungen ist, ist tatsächlich ein Rätsel, ne? Ob die vorne nicht diese krummen Zähne da an, vielleicht am Kettenblatt hatten oder so.
Man hat ja gesehen bei Paris-Roubaix, die da ein One-By gefahren sind, die hatten ja noch so eine, so eine kleine Führung manchmal da, dass die Kette nicht abspringen kann. Vielleicht hätten sie das da machen sollen. Das waren Cervelo-Räder jetzt ja.
Ja, und mit Umwerfer hast du ja zumindest den Umwerfer, der die Kette ja so ein bisschen ja, rechts, links
statt
hält.
Statt Umwerferersatz könntest du ja auch so eine kleine Führung.
Ja, vielleicht haben sie sich die gespart, weil sie dachten, ist ja Asphalt berghoch und nicht schnell.
Kein Kopfsteinpflaster.
Und dann gab es doch diese eine Mulde. Ne? Das ist vielleicht auch eine Lernkurve.
Aber wie gesagt, ich würde jetzt hier im Podcast auch ehrlich sagen, es darf eigentlich nicht passieren. Aber darf eigentlich nicht passieren, es ist aber passiert. Also, naja.
Naja, aber guck mal, was wir an Schaltungen fahren, wo das nicht passiert, ne?
Und schlimmere Schütteleien.
Ich fahre ja mit der SRAM Red im Gelände rum, also, oder mit der Eagle sowieso. Also erstaunlich, erstaunlich. Ja. Wer weiß, was du da.
Aber spannend natürlich, dass am Ende dann, ich bin sowieso immer von den Socken, dass so ein paar Sekunden, das sind jetzt ja nur 14 Sekunden Abstand, dass nach so einer langen Zeit, nach so vielen Kilometern und dass das praktisch der Unterschied ist zwischen erster und zweiter Platz. Rechne das mal aus, das habe ich auch schon mal irgendwann im Podcast gesagt, rechne das mal aus, der Abstand 14 Sekunden auf so einer langen Zeit zu einem 100-Meter-Sprint.
Prozentual zu einem Promille wahrscheinlich.
Zu einem 100-Meter-Sprint. Ne?
Ja,
also ganz krass. Also wenn es da dann ein Hundertstel ist. Ne?
Ja, interessant natürlich auch. Evenepoel fehlte natürlich, der eigentlich die stärksten Beine hatte, zumindest in der ersten Woche, dann durch Corona ausgefallen ist. Trotzdem nah beieinander. Was ich ganz schön fand, dass Lennart Kemner immer noch Top 10 dann am Ende gehalten hat, leider von der 6 noch auf die 9, glaube ich, gerutscht war im Bergzeitfahren, aber zumindest von dem habe ich auch ein Interview gelesen, glaube ich, in der Tour war das, wo ich eine Doku habe ich gesehen, stimmt gar nicht ein Interview gelesen,
eine Doku?
Sondern
wo gab es eine Doku?
Es gibt eine NDR-Doku über ihn, googelt das mal, NDR oder SWR, irgendwie so ein drittes Programm, eine halbe Stunde und der ist auch ganz sympathisch und hat dann so drüber gesprochen. Der hat ja auch schon zwei Auszeiten gehabt, was früher im Profiradsport ja undenkbar gewesen wäre. Er hat sich schon mal zwei Auszeiten genommen und jetzt fährt er halt mit diesem Druck dahin, auf Gesamtwertung zu fahren für Bora Hansgrohe und hat das auch, finde ich, ganz gut abgeliefert. Also sicherlich kann er da vorne noch nicht reinhalten.
Die Doku ist dann in der ARD-Mediathek.
YouTube.
Achso, YouTube. Also
mir ist es bei YouTube über den Weg gelaufen. Ah, ja. Okay. Und dann waren ja noch zwei deutsche Siege auch. Ich glaube, Pascal Ackermann hat einmal gewonnen und noch ein anderer Fahrer, da habe ich jetzt den Namen vergessen. Das ist ja auch ein
Klassiker bei uns, dass wir wieder die Namen
vergessen. Ja, wie hieß er denn? Vorhin wusste ich es noch. Ja, wie auch immer, aber das war aus deutscher Sicht natürlich auch schön. Also das war, wie gesagt, aber ich habe es auch nicht ganz intensiv verfolgt. Deswegen entfallen mir natürlich die Namen auch, wenn du das immer nur diese 5-Minuten-Zusammenfassung guckst. Aber auch die Zusammenfassung könnten besser sein aus deutscher Sicht, weil diesen Lennart Kemner-Platzierung musste ich mir ganz oft selber raussuchen, weil ich gesagt habe, wo ist denn der jetzt geblieben? Ja. Also das war dann auch wieder, wo ich suchen musste. Wenn du denn die Doku geguckt hast, interessiert dich das natürlich. Aber tatsächlich der Funke, dass man sagt, ich setze mich jetzt hin und gucke zwei Stunden oder gucke mir das letzte Rennen an, der ist dann doch nicht übergesprungen. Das ist dann doch wieder nur die Tour.
Ich war viel unterwegs, ich kann auch nur Zusammenfassung in dem Fall. Und ich gucke eigentlich sonst immer sehr gerne alles live, aber
das
passt nicht immer.
Nee, genau. Dann haben wir jetzt das Thema neue Camper Superrekord.
Tja.
Die wir noch nicht in der Hand gehalten haben, auch nur in der Presse davon erfahren haben, also auch jetzt selber nicht.
Ja,
so viel dazu sagen können.
Hätten Sie gerne vorab schicken können, dann hätte ich Sie gerne getestet, aber haben Sie nicht. Und von daher können wir jetzt nur über die allgemeingültigen Sachen reden, die wir aus der Presse selber entnehmen. Ist ja bald Eurobike, dann werde ich sie mir nochmal live angucken. Aber wir hatten sie noch nicht in den Fingern.
Ja, es ist halt auch so, dass es genauso wie Giro und Tour de France ist, es ist jetzt nicht das Interessanteste in meinem Leben, weil die Camper ja doch so eine untergeordnete Rolle spielt. Das Einzige, wo sie wirklich momentan einen Marktanteil haben, ist mit der IKA-Gruppe.
Die mit, viele der Leute fahren, 13,
mit der 1x13. Ich kenne einen einzigen in meinem Bekanntenkreis, im entfernten Bekanntenkreis, ist ein Kunde von uns, der glaube ich, ein Cervelo S5 sich mit Camper 2x12-fach aufgebaut hat. Ansonsten kenne ich keinen, der kennst du aktuell jemanden, der eine elektronische?
Und das ist erschreckend, das geht mir auch so, es ist absolut erschreckend. Und es tut mir tatsächlich so als Vintage-Fan richtig leid, dass Camper so viel Marktanteile verliert. Denn auch die neue Gruppe, die glänzen ja immer noch mit tollem Design und es ist alles, die sind auch ganz früher schon relativ früh nach vorne gegangen mit Carbonkurbeln, mit Schaltwerken aus Faserverbundwerkstoffen und aus Kohlefaser. Und auch die Hebel, da waren die waren immer weit vorne, hatten immer einen Gang mehr als Shimano und ja, ich kann gar nicht erklären, warum sie ein bisschen so ins Hintertreffen gelangt sind und dann kam letztendlich ein Überflieger von links und hat dann Camper überholt, das war dann SRAM. Das heißt, man hat schon das Gefühl, dass da Shimano und SRAM oben alles abgrasen, ja, und dann nur noch die Liebhaber die Campagnolo-Schaltung fahren aus, naja, so aus italienischer Liebhaberei. Ich verstehe auch keine Leute, die Alfa Romeo kaufen, muss ich auch nicht verstehen, aber da gab es auch so eine ja, Alfa Romeo Spider, ne? Also ist halt, muss man lieb haben, aber steht auch oft in der Werkstatt. Das ist ja bei Campagnolo jetzt gar nicht der Fall. Aber dann gab es die EK-Gruppe, wo du dann die Gravel-Fahrer noch abgeholt hast mit einmal 13-fach.
Die auch preislich nicht so jenseits von Gut und Böse ist.
Überhaupt gar nicht. Ja? Und wir hätten jetzt ja eher drauf gewettet und warum ist es jetzt so nicht gekommen, das wissen wir nicht, dass es eine elektronische einmal 13-fach gibt. Ja, und dann hätte ich ja gewettet, dass es zweimal 13-fach gibt und es ist aber bei zweimal 12-fach geblieben und sie haben sich ein kleines bisschen, würde ich sagen, dem SRAM-Konzept angenähert. Ne? Es ist
genau,
jetzt
mit
Funk,
der Übersetzung. Genau.
Mit Übersetzung und mit Funk.
Ja, ja, also es ist am Ende so, was ich nochmal zum Gesamtthema, ist es vielleicht auch so, dass Camper preislich einfach auch nochmal zu weit weg ist. Ich habe jetzt hier einen UVP von 5.200 Euro.
Ja gut, das ist der UVP, der Straßenpreis wird schon günstiger werden, aber ist natürlich auch
aber
sehr ambitioniert.
Aber ist das nicht schon über 1.000 Euro mehr als eine Red oder irgendwie eine?
Ja, das ist ja schon mal fast 1.000 Euro mehr als eine Dura Ace.
Ja, meine ich ja. Dura Ace und Red sind ja, und die sind ja schon auch, also überleg mal, da kann man ja einen Rahmen verkaufen, einen hochwertigen.
Ja, also das steht überhaupt nicht zur Debatte. Meistens hat man ja so ein Gefühl in der Mittelklasse, sage ich jetzt mal so, ob das jetzt vielleicht, ist ja mir wurscht, ob das unfair ist, aber wenn man jetzt so Ultegra und Force so auf ein Niveau so bringt in der Mittelklasse, dann ist das ja meistens so psychologisch unter 2.000 Euro oder um die 2.000 Euro angesiedelt. Ja, ja, aber es ist ja nicht einfach 500 Euro mehr, sondern es ist ja mehr wie das Doppelte, was du dann für eine Schaltung auf den Tisch legst. Und man muss ja fairerweise auch sagen, da muss ich auch schon wirklich ein großer Fan sein, denn die Mittelklasse elektronisch, selbst die 105er Schaltung oder die Rival, die Einstiegsschaltung, also die auch nochmal drunter liegen, mein Gott, sind die gut als elektronische Schaltung.
Ja, ja.
Ne? Also es ist ja, man muss schon Fan sein und man muss es, glaube ich, wollen. Ne? So den Massenmarkt erreichst du damit jedenfalls nicht.
Was ich jetzt so verstanden habe, ist, dass es eine Bluetooth-Technologie ist. Also nicht, SRAM hat ja, glaube ich, eine eigene Funkfrequenz.
Die Bluetooth-Verbindung ist zum Handy. Das ist bei SRAM auch so.
Ich dachte, das ganze Ding wäre Bluetooth, so habe ich es verstanden.
Nee, das glaube ich nicht. Aber da siehst du, da haben wir eine Lücke, ob es die,
müssen wir also noch mal
die Verbindung der Komponenten, wenn
ich
das
hätte
mit
gedacht,
Bluetooth
das
ist, ist glaube ich, zu anfällig.
Also ich habe das ein bisschen, ich habe jetzt auch den Rennrad-News, verlinke ich das auch mal, da habe ich das jetzt gelesen, ganz einfach als wie jeder andere von euch auch.
Ja.
Und da habe ich so verstanden, dass das Ganze auf Bluetooth basiert, insgesamt.
Ich habe so verstanden, dass es nur für die Handy-App ist und so ist es bei SRAM auch.
Ja, ja, wie gesagt, entweder ich bin da jetzt falsch, weiß ich nicht.
Aber Fakt
das geht jetzt in der
aber,
Sendung aber auch nicht verifiziert,
aber
das tut mir leid. Nicht schreiben, die wissen schon wieder nicht, wofür wir reden, wir wissen selber, dass wir es nicht wissen.
Ja, aber wir warten jetzt die Eurobike ab und dann die
Kann
Gruppe ist ja
fragen,
auch ganz
ja.
neu und dann gucken wir uns das an, dann geben wir noch ein Update und dann fahren wir das auch Probe, gar keine Frage. Aber was ist jetzt SRAM ähnlich? Du hast schon die Übersetzung angesprochen, da kommen wir gleich zu. Die Hebelfunken, also alle Komponenten haben eine eigenständige Batterie. Also die Hebel haben eine Knopfzelle, der rechte und der linke Hebel. Der Umwerfer hat einen Akku und das Schaltwerk hat einen Akku. Was ich nicht verstanden habe, also es ist das gleiche Konzept.
Also es gibt gar kein Kabel, während Shimano ja immer noch ein Kabel hat, immer.
Zwei Kabel vom Akku zum Umwerfer und vom Akku zum Schaltwerk.
Akku zum Ach stimmt, zwei Kabel. Der Akku ist ja trotzdem.
Genau, aber Shimano hat
immer zwei Kabel, ja. Und genau. Optional drei.
Und optional drei zu den Hebeln, aber ja. Die Hebel von Shimano funken auch, wenn du das so wolltest.
Wenn man will, ja.
Genau. Was ich aber ja nicht verstehe ist, und das ist mir ein Rätsel, warum ist, das wissen wir ja schon und das könnt ihr ja auch dann nachlesen, warum ist der Akku im Umwerfer nicht die gleiche Bauform und die gleiche Größe wie der Akku vom Schaltwerk? Ach, das hätte ich so nicht entschieden. Aber
ja, das ist das Schöne bei SRAM. Ein Akku leer, tausche ich schnell, kann zumindest mal eben schalten.
Genau.
Ein Ladegerät.
Zwischen allen Schaltwerken auch. Ne? Du kannst auch ein Eagle Mountainbike Schaltwerk haben, es ist immer noch der gleiche Akku. Ja, also da fehlt uns die Connection zu Campagnolo, dass die uns das mal erklären. Warum haben sie das so gemacht?
Ja, also das ist tatsächlich so. Da haben wir tatsächlich mit den anderen Herstellern einfach einen besseren Kontakt, wo wir anrufen können und fragen können, ja, was habt ihr euch dabei gedacht?
Genau.
Und tatsächlich fehlt, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, und das ist vielleicht auch ein Problem, warum Campagnolo nicht so im Markt ist, weil das sind ja nicht wir als die einzigen Händler, denen das fehlt, sondern wahrscheinlich vielen anderen auch. Ja, wen frage ich denn?
Genau.
Wenn ich mal eine Detailfrage dazu habe. Und wir wollen ja als Händler im Detail wissen, wie funktioniert die Gruppe. Wir wollen sie sehen, was habt ihr euch dabei gedacht.
Ja.
Und dann können wir sie auch gut verkaufen. Oder eben auch nicht, weil wir es doof finden.
Ja, aber wo ist das Problem? Unser Kanal ist nicht so klein, vorher einfach eine Gruppe rauszuschicken. Testet die auf Herz und Nieren.
Ja, ja.
Also auch gerne mal nicht nur zwei Wochen.
Und man weiß jetzt nicht, ob es Gewicht ist, dass man sagt, okay, man spart ein paar Gramm, indem man sagt, der vordere Akku muss ja nicht so, weil es nicht so viele Schaltvorgänge sind.
Aber sieht's aus. Der Akku beim Umwerfer hast du das Gefühl, Mann, der ist aber groß.
Ja, ja,
das ist genau, auch wieder, es ist ja, genau umgekehrt, ne? Wo du dachtest, naja.
Das Ladegerät wiederum soll super klein und nett sein.
Ja. Und was ich gesehen habe, also auch Komplimente an Rendered News, die haben das da schön reingeschrieben. Reichweite für den Akku 750 Kilometer an Fahrstrecke muss ich auch schimpfen. Das wäre mir jetzt erstmal pauschal schockierend wenig. Das ist zu wenig.
Finde ich auch. Also Sie sagen auch, dass das jetzt für einen Profi im Rennen, der ganz, ganz viel schaltet, wohl so ist. Und jemand, der dann vielleicht nicht so viel schaltet, der hat natürlich länger was davon, aber wie viel länger weiß man nicht und das
würde
ist tatsächlich
würde ich
auch
nicht gelten lassen, das Argument. Der Profi fährt die 200 Kilometer in 5 Stunden und schaltet so und so viel und der Hobbyathlet fährt die 200 Kilometer dann eben in 7 Stunden und schaltet wahrscheinlich, also ja. ob der Hobbyathlet jetzt wirklich weniger schaltet?
Ah. Also es ist, man kann es immer noch sich so schön reden und das ist bei SRAM auch so. Man kann sich ja so einen kleinen Akku in die Trikottasche packen als Ersatzakku. Das ist bei SRAM aber wieder mit dem Vorteil, wir haben zwei gleiche Akkus, ich nehme nur einen Akku mit. Bei Camper müsstest du zwei verschiedene mitnehmen. Oder das kleine Ladegerät soll halt auch super schnell gehen zum Aufladen und sonst wie. Aber ich finde es auch, ne, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, 750 fährst du ja nicht am Stück, ne, aber du bist ja dann wirklich schon so einmal in der Woche, musst du das Ding aufladen.
Aber
Das entlädt sich ja auch, wenn es rumsteht. Das ist ja bei den SRAMs auch.
Es ist mir einfach, na gut, wir reden ja offen hier miteinander und wir wollen auch nicht drauf einpreschen, aber das finde ich ein schlechtes Verkaufsargument. Das ist mir zu wenig.
Ne? Ja. Ja, oder ist so zumindest grenzwertig, sagen wir mal so.
Da sind alle Karten momentan bei Shimano.
Ja, Shimano ist ja ein halbes Jahr.
Der hält halt ewig, muss man ja wirklich sagen. Und ich halte das bei meinen SRAM-kleinen Akkus so, dass ich die in meinem Tonus letztendlich jedes zweite Wochenende mal dranhänge, aber mach da jetzt auch nicht eine Welle, wenn ich die jetzt mal 3, 4, 5 Tage gefahren bin. Mache ich mir gar keine Gedanken.
Ich würde mal sagen, alle 1, 2 Monate
sind die bei mir dran. Jetzt war ich ja in Andalusien, da nehme ich ja schon gar kein Ladegerät mit.
Ja.
Also, weil ich weiß,
sagen, halt so 1, 2 Monate habe ich Ruhe, je nachdem, wenn ich jetzt nur ein Rad fahren würde, geht es vielleicht ein bisschen schneller, aber
immer ein bisschen dran denken mit Kälte, ne? Also wenn
ein Rad mal 3, 4 Monate im Keller gestanden hat, ist auch leer. Ist tatsächlich auch so.
Wobei man da sagen muss, da ist Shimano auch immer ganz erstaunlich. Wenn das nur steht,
passiert nichts.
Passiert nicht so viel. Und bei SRAM ist es natürlich unheimlich clever, die Akkus rauszunehmen. Ne? Einfach rausklicken, wenn du weißt, du bist jetzt 3 Wochen nicht am Fahren.
Ja, wer denkt da dran?
Ich?
Ja,
ich wollte jetzt nicht hier den das Vorzeigekind geben, aber.
Gerade du, denn normalerweise bist du, der das nicht macht.
Ich vergesse zu laden, der bin.
Ja, ja.
Ne? Aber ich habe so eine Routine, dass ich den Akku auf den Sattel lege.
Ah, okay. Ne? Oh, das ist doch gut. Ja, ja, weil ich habe das schon öfter. Wenn das Rad nur einen Monat an der Wand hängt, merke ich schon, oh, ist es auf einmal wieder rot und denke auch nicht immer dran zu gucken, ob er noch grün oder nicht grün ist. Also da.
Ja.
Naja, sonst übersetzungsmäßig gehen sie auch einen anderen Weg. Sie haben.
Sie haben eine positive und eine negative Sache, aber erzähl bitte du.
Ja, sie gehen jetzt auf 10er Ritzel auch, so wie SRAM.
Finde ich
nicht
gut.
Auf das 9er wie bei der EK. Ich meine, dass es der gleiche Freilauf ist wie bei der EK.
Naja, die haben ja diesen neuen Freilauf rausgebracht. Das heißt, 10er und 9er passt beides da drauf.
Genau, und jetzt haben sie halt 10, 25, 10, 27, 10, 29 Kassetten. Dann haben sie, was ich ganz interessant finde, bei den Kettenblättern vorne haben sie 45, 29, 48, 32, 50, 34. Beim 48, 32er weiß ich es genau, dass hier einfach der Sprung von großen zu kleinen Blatt 3 Zähne mehr ist, als es bei SRAM ist. Das heißt, du fährst ein schönes großes Blatt und trotzdem ein kleineres kleines Blatt.
Mhm.
Mit den 32, bei SRAM ist es glaube ich 48, 35, wenn ich das richtig erinnere. Was ich aber schade finde, du kommst nicht auf 1:1.
Ja.
Also du bist immer noch, also das Kleinste ist halt, ah doch, kommst du ja, mit der 45er Kurbel, nicht mit der 48er.
Ich finde eine 29er Ritze für den Hobbysportler, dafür ist die Gruppe wahrscheinlich wieder mal marketingmäßig nicht gedacht, aber das Die müsste größer sein als 29, aber gut. Das ist ja
eine 32er,
ne? Das liegt halt daran, dass ich halt ein schwerer Hobbysportler bin. Hm. Ja? Ja.
Also es ist, ich finde es auch mit gemischten Gefühlen. Ne? Man könnte jetzt sagen, die 45, 29 mit der 10, 29 kann ich 1:1 fahren. Aber da wäre mir die 45 zu wenig. Ne? Da will man dann vielleicht doch, also zumindest für meinen Geschmack, weil ich fahre jetzt ja diese mittlere Übersetzung auf meinem Open oder auch auf dem Open Mind und glaube ich sogar auf dem Upper sogar die gleiche, wo ich nur 1:1 mit 10:33 halt einfach so eine Bandbreite habe hinten, wo ich 1:1 fahren kann und trotzdem 48:10 kann ich auch mal Gas geben. Und das sehe ich hier so nicht. Und es fehlt ja auch noch, meine ich, dann auch noch eine Stufe höher für die Profis, die sagen, sie brauchen noch ein bisschen mehr als diese 50, ne?
Genau, die gibt's ja auch.
Die gibt's zumindest jetzt wohl noch nicht. Aber es ist...
Also Fazit von mir. Verdammt ist die Gruppe teuer.
Ja,
Halleluja,
ja.
Da wackelt die Wand. Das andere verdammt im Positiven ist, ich finde sie wirklich schön. Also ich finde sie optisch sehr, sehr schön.
Ja, sie sieht schon geil aus.
Das,
ja.
Das haben sie wirklich drauf. Auch gut, glaube ich, ist das Konzept auf Funk umzustellen. Da hätte ich jetzt gerade aus dem kleinen Mini-Urlaub was zu berichten. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und was ich aber ein bisschen traurig finde, da gehen wir ja auch nochmal drauf ein, Leute, die Camper kennen, ich fand es immer gut, dass ich bei Camper mit Daumen und Zeigefinger schalten konnte.
Ach stimmt, das haben sie
und der Daumen, ne? Und auch selbst die EK war ja klasse, du konntest sogar den Daumenschalter schalten, wenn du in dem unteren Lenker warst.
Mhm.
Na, das haben sie, also fand ich immer gut. War immer etwas, was mir bei Camper am allercoolsten gefallen hatte. Du hast mit Daumen und mit Zeigefinger, es war keine Verwechslung möglich. Und dann, klar, bei SRAM hast du ja nur einen Knopf, dann ist es auch egal.
Mhm.
Jetzt hast du da wieder 2 Knöpfe an der Seite. Ja.
Warum haben sie das gemacht? Kann das sein, dass du da die Minderheit bist, der sagt, das mit dem Daumen finde ich gut und der Markt vielleicht deswegen diese Gruppen nicht annimmt?
Nein. Also könnt ihr gerne mal in die jetzt schreiben natürlich alle Campagnolo-Fahrer, wie gut sie den Daumenschalter fanden, weil die haben das ja gefahren.
Ja, aber vielleicht ist es ja doch gar nicht so praktisch gewesen, wie man denkt und das ist doch Geschmackssache. Naja. Dann.
Aber wir warten drauf, dass wir sie in den Händen halten und nicht nur über...
Ja, wenn überhaupt bei dem Preis, ne? Also das muss man sich ja überlegen. Also es ist auch, ja, wie es halt so ist. Also ich bin aber auch so zufrieden mit meinen Rädern, dass ich gar nicht so das Gefühl habe, muss ich die jetzt unbedingt ausprobieren oder fahre ich doch sowieso mit meinen 10:33 eigentlich momentan ganz gut, ne? Also es ist so der Funke, ja, vielleicht muss man es auch mal gefahren sein. Aber vielleicht ist das auch so, wenn du zufrieden bist, da sind wir ja auch momentan in einer Technikwelt unterwegs. egal ob es das Android-Telefon oder iOS-Telefon ist oder du fährst eine Dura Ace oder fährst eine SRAM Red oder eben das Ultegra oder Force oder irgendwas Pendant. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch bei meinem eigenen Kaufverhalten, ich bin so zufrieden, mich kickt das gar nicht, dass was Neues kommt, weil das funktioniert ja alles schon so super bei vielen Dingen. Also das ist bei vielen Dingen im Leben so. Und vielleicht ist das bei so einer Schaltung auch, wo man sagt, warum soll ich mir jetzt überhaupt das antun, eine Schaltgruppe mal zu installieren, nur um sie mal Probe zu fahren, um zu merken, dass die genauso gut fährt wie die anderen. Ja, weil wir alle auf so einem hohen Niveau sind.
Da würde ich minimal ungern, Ingo, das tut mir leid, aber da würde ich minimal widersprechen, weil wir sind ja nicht alle auf dem Niveau. Wir sind jetzt auf dem Niveau, weil wir Elektronen und viele der Zuschauer und Zuschauerinnen haben schon elektronische Schaltungen und sind in der gleichen Argumentation, wie wir jetzt sagen, ach Mensch, ich habe eine 2x11-fach Ultegra, ob ich jetzt eine 2x12-fach elektronisch nehme, egal ob SRAM, Shimano oder Campagnolo, ich bin ja zufrieden mit dem, was ich habe. Da würde ich einschlagen, aber was mich ja viel mehr motiviert ist, und die Fraktion hast du jetzt vergessen, die jetzt so, na ich sag mal, vielleicht ein 10 Jahre altes Rad haben, das ist vielleicht noch keine Scheibenbremse und die kommen dann irgendwann mal in diese Spielerale rein. Mensch, so teure Rennräder, die kaufe ich ja nicht alle 2 Jahre neu. Das ist vielleicht so ein Tonus, wo man sagt, na alle 10 Jahre, so einmal im Jahrzehnt mache ich
ja,
mal
gut,
so.
Ja gut, wenn du noch nicht in der Schiene so, drin bist im Neuen, klar.
Und dann ist es natürlich schon interessant. Okay, jetzt will ich mir mal eine ganz tolle Schaltung gönnen, also in der Upper Class. Ja Mensch, da sammelt man natürlich schon viele Informationen ein. Ja Mensch, bleibe ich dann bei Shimano oder gehe ich mal in Anführungsstrichen zu SRAM oder bin ich der Traditionalist, der sagt, ich war schon immer Campagnolo-Fan, dann bleibe ich doch da. Mensch, die machen das jetzt auch ganz toll mit Funk.
Aber da ist ja, wenn ich jetzt mich in die Lage, ist schwer rein zu versetzen, weil wir natürlich immer den heißen Scheiß sofort an unserem Rad kleben hatten in letzter Zeit, als Händler sowieso. Oder als Liebhaber, wie auch immer. Und jetzt ist es aber so, wenn ich jetzt einen Kunden vor mir hätte, das ist ja wirklich, jetzt reden wir ja über Nuancen, über Geschmackssache. Nehme ich die, die mir besser gefällt? Nehme ich, ist das genauso wie beim Fotografieren immer, wo ich jetzt sage, ja, nimm die Kamera in die Hand, welches Menü gefällt dir am besten? Ist es jetzt, sind es vielleicht die Hebel? Ist es dann am Ende vielleicht das Quäntchen Übersetzung, was die eine besser macht als die andere? Da haben wir jetzt bei Dura Ace zu SRAM ja dieses Ding SRAM mit größeren Abstufungen, während Dura Ace ja sagt, okay, wir machen auch engere Kassetten mit kleineren Abstufungen.
Aber selbst die gehen auf 36er Kassetten.
Ja, ja, ja.
Also wer hätte das vor zig Jahren gedacht, dass das mal passieren wird?
Genau, die haben dann zumindest diese langen Kassetten, gibt's dann die groß übersetzen. Es ist ja dann trotzdem ganz, ganz schwierig zu sagen, naja, die Schaltungen fahren sich ja trotzdem alle sehr super gut auf einem Niveau, was es vor 10 Jahren so noch nicht gab. Na, sie sind ja wirklich alle laufruhig, schnell schalten, wenig Kettenabwürfe, es werden immer weniger, habe ich das Gefühl. Außer bei Roglic. Also es ist so, wo ich sage, und dann, ja, also es ist ja ganz, ganz schwierig. Dann ist es ja am Ende wirklich nur noch Geschmackssache. So kleine Nuancen, die da entscheiden.
Also ich glaube, dass Campagnolo noch die Leute abholt, die sagt, ich bin schon immer Campagnolo-Fan gewesen. Ich bleib dabei. Aber jemanden zu überzeugen, von Shimano zu Campagnolo zu wechseln, ich glaube, da gibt es keine Argumente. Also das, glaube ich, wird schwer. Wir sind auch nicht die Marketingabteilung von Campagnolo und müssen das nicht lösen. Das müssen die schon selber lösen. Ich kann ja nur auch meine Empfindungen dazu geben, weil ich ja großer Campagnolo-Fan bin. Also und
Sie haben jetzt ja auch mehr oder weniger aufgeschlossen, ne? Sie haben gesagt, okay, jetzt die alte Elektronik, die hatte ja schon, war ja schon, gab es ja viele, die da.
Ich glaube, das Funk war längst überfällig.
Ja, sie hatten ja schon, hatten die nicht, nee, sie hatten nur Kabel gebunden elektronisch, ne?
Und ja, also.
Du, am Ende, wahrscheinlich, es kann sein, dass wir die irgendwann mal fahren. Vielleicht kriegen wir auch ein fertiges Rad, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt meins umschrauben wollte unbedingt. Das ist ja auch immer ein Aufwand. Mhm. Aber wenn ich mal so ein Ding fahren kann und wenn es vielleicht auf der Eurobike ist, vielleicht sagt man auch, okay, krass, wie gut sich das schaltet und so. Vielleicht gibt es da ja noch eine Nuance, die wir so jetzt noch nicht lesen konnten. Ja.
Aber zu Funk und Kabel gebunden, ja. Wenn das irgendwie einflechtbar ist, könnte ich über meine Andalusien-Fahrten kurz reden, weil da gab es so ein Fauxpas und das möchte ich auch gerne, habe ich auch mit denen besprochen, ob ich das im Podcast wohl sagen darf, mit den zwei Freunden, mit, viele Grüße an Jörg und Michael, die mit waren. Denn das war schon auch so ein Augenöffner, wo ich sage, ja, mit den Kabeln, das kann ein Nachteil sein, wenn man nicht genau weiß, wie man damit aufpassen muss, wenn man auf einer Reise geht. Ne? Also es ist doch tatsächlich so, dass bei dem einen Kollegen durch das wieder reinstecken der Sattelstütze mit dem Akku im Prinzip das DI2-Kabel, was im Sitzrohr ist, einen Kurzschluss gemacht hat, also einfach verklemmt hat. Und
durch, also die Isolierung ist abgegangen.
Genau, und dann gab es einen Kurzschluss und das hat den Akku kaputt gemacht.
Ach.
Den Kurzschluss am Kabel konnten wir tatsächlich im Apartment reparieren. Also auch der erste, deswegen ist vielleicht ein schöner Tipp, den ich ja auch rausgeben kann im Podcast. Also seht wirklich zu, dass das Kabel für den Akku, den ihr in der Sattelstütze habt, auch wirklich lang genug ist, dass ihr auch wirklich den Akku schön weit rausziehen könnt und nicht beim Rausziehen von dem Sattel, der Sattelstütze das Kabel abreißt. Und das war dann natürlich auch der Fall. Dann hatten wir genug Futter, das Kabel dann wirklich durchzuschneiden mit dem scharfen Schälmesser, weil wir hatten nichts dabei, ne, aus der Küchenschublade. Abisoliert, zusammengedrillt, einfach auch, wir hatten ja auch nichts zum Verlöten dabei. Und dann haben wir das getestet und es ging nicht. Und dann dachten wir, das ist ja krass. Haben dann den Akku von dem anderen Kollegen getestet. Damit ging es, damit war klar, der Akku hat einen weggekriegt. Also der Akku hat den Kurzschluss nicht verkraftet.
Ist aber auch krass.
Und das ist natürlich krass, weil wir wollten.
Der Ersatzakku von Shimano ist ja nie dabei. Mit.
Nee. Genau, genau.
Kabel kann ich mir ja noch vorstellen.
Ja, also aber Kabel kann man ja auch reparieren.
Ja, ja.
Also das ist ja, also in der Regel ist dieses, das ist jetzt Shimano 11-fach gewesen, überhaupt kein Problem, das Kabel, das sind nur zwei Adern. Ne? Mhm. Also es ist ja, wer hat nicht schon mal das Kabel vom Staubsauger oder von der Heckenschere repariert? Ja. also das ist ja kein Hexenwerk, solange man dafür einfach ein bisschen vernünftig das abisoliert und dann wieder nachher isoliert. Aber der Akku war halt kaputt und dann wollten wir, ich hatte es ja jetzt schon gesagt, wir waren in Andalusien, wir wollten auf den höchsten Berg da in Andalusien in der Sierra Nevada fahren, das ist der Pico de Valletta, da geht es auf 3300 Meter hoch. Ja, ja, das geht aber nicht, wenn du keine Schaltung hast. Single Speed ist ganz schön doof.
Mhm.
Und dann ist uns aber eine Idee eingefallen. Single Speed ist ja nicht, denn der Kollege, ich bin SRAM-Fahrer, ich kann nicht helfen. Aber es war jetzt also ein SRAM-Fahrer, das war ich, und zwei, ein Dura-Ace und ein Ultegra-Fahrer. Naja, beide elffach. Okay, du möchtest einen Gangwechsel haben, lass uns die Räder, ich habe hier ein Foto dir geschickt, ich weiß nicht, ob du das genommen hast, stell die Räder gegeneinander, dass die Schaltwerke sich gegenüberstehen, ich weiß nicht, ob du das jetzt verstehst, also so hintereinander.
Ja, ich hole mal das Bild.
Ach so,
versuch
okay.
Versuche ich mal hier zu finden. Das ist natürlich das Letzte.
Da ist es.
Ach, und hab das Kabel von dann, einem ins andere reingesteckt.
Genau, und dann kurzfristig verbindet man das Schaltwerk mit dem Schalthebel von dem anderen Fahrrad und kann dann zumindest den Gangwechsel machen und dann erstmal wieder weiterfahren. Du musst natürlich für jeden Gangwechsel einmal anhalten und deinen Kollegen bitten, dass er dir das Schaltwerk
schaltet. Das heißt, ihr habt jetzt so alle paar hundert Meter habt ihr
angehalten? Nee, nicht alle paar hundert Meter. Also wenn harte Anstiege waren, haben wir es gemacht und ansonsten haben wir das
Drittletzte. Fährst du kleinste Übersetzung und...
Genau, und dann waren wir in Granada. Jetzt, ich muss mir überlegen, dass ich die Orte nicht durcheinander bringe. In Granada, das waren so 110 Kilometer. Und dann sind wir natürlich am nächsten Morgen in den Radladen rein. Mit der großen Hoffnung, Granada ist nicht eine super kleine Stadt.
Mhm.
In der Hoffnung, dass die natürlich einen DI2-11-fach-Akku haben. Glaubst du, es gibt in so einer Großstadt einen DI2-Akku?
Also der 12-fach würde auch passen, ne?
12-fach würde nicht passen, nee.
Nee, der würde nicht passen. Umgekehrt ist es kompatibel, ne, glaube ich.
Nee, auch nicht.
Ach.
Nee. Und gab es doch keinen Akku? Also,
wo habt ihr den jetzt her?
Der eine Besitzer in dem Laden, dem muss ich noch eine mega gute Google-Bewertung geben, der hat einen Kumpel von ihm angerufen. Er hatte keinen zum Verkaufen, aber naja, wer kennt das jetzt hier nicht? Auch die Leute, die jetzt hier zuhören. Irgendein Kumpel werdet ihr schon kennen, der dann sagt, pass auf, naja, ich fahre jetzt das Wochenende nicht, dann leihe ich meinen Akku. Oder verkaufe einen Akku und kauf mir einen nach. Also, muss ich sagen, ob das so jeder Laden machen würde, einen Kumpel anrufen, sag mal, bist du bereit, deinen Akku auszubauen und hier den Touristen zur Verfügung geben, die wollen auf den Pico de Valletta hoch und ohne Akku wird es ein bisschen doof. Und hat er tatsächlich gemacht, wir mussten aber lange warten, wir haben dann 5 Stunden in diesem Laden verbracht. bis dann der Akku da drin war und alles repariert war. Das heißt, wir waren von 9 Uhr und um 14 Uhr waren wir dann fertig. Und du willst dann ja noch auf 3000 Meter hochfahren. Es ist nachmittags um 14 Uhr. Ja, kein Licht dabei. Haben wir noch für Umsatz im Laden für Licht gesorgt, weil wir kein Licht dabei hatten.
Achso, und dann habt ihr eure Tour noch an dem Tag gemacht. Dann gehen wir mal überhaupt, was ihr da überhaupt vorhattet. Dieser Pico, irgendwas, wie hoch ist der?
3300.
Alles Straße.
Alle Straße, kannst du halt hochfahren. Und das war so, ich bin ja immer...
Ihr seid um 14 Uhr erst los.
Ja, was willst du denn machen?
Da fährst du doch 4 Stunden wahrscheinlich nur berghoch, ne?
Genau, wir waren dann pünktlich, fast zum Sonnenuntergang waren wir dann oben. Und du weißt natürlich, dass dir das Ding natürlich in 50 Minuten runterrauscht.
Ja, ja, ja.
Und zu allem Überfluss, ich wollte so gerne auf 3300 Meter, also da mein
wäre
höchster...
Wäre auch dein höchster Punkt, ne?
Wäre dann mein höchster Punkt. Und dann hat's aber, dann war halt doch, die Bedingungen waren schon so, dass oben dann doch ein bisschen Schnee lag. Und dann ab 3000 Meter war dann einfach zu viel Schnee.
Ja, sieht man auch Fotos hier.
Ich habe ein Foto gleich, da, ja. 3050 habe ich dann noch erreicht. Aber mir fehlen halt dann 250 Höhenmeter zum Schluss.
Ja, ja, hier sieht man es. Es ist auch nicht zu wenig Schnee, ne?
Nee, und dann ging es auch wirklich nicht weiter.
Ja, ja.
Und ja, aber macht einen schon nervös, ne? Die ersten kommen dann schon nachmittags wieder den Berg runter und du fährst gerade noch hoch.
Ja, ja, ja.
Aber
seid ihr denn im Dunkeln noch runter oder war es noch
gerade so auf die dämmerig, genau. Gerade auf die letzte Sekunde.
Lupinen hattet ihr nicht mit.
Haben wir noch Licht gekauft im Laden. Hatten wir ja. Wir wollten ja nicht im Dunkeln fahren.
Ja, ja, ja.
Na, guten Tag. Aber warum erzähle ich das jetzt noch im Podcast? Also wer jetzt kabelgebunden ist, ja dann letztendlich nur noch Shimano. Und natürlich ist das ein Riesenvorteil und auch ein Riesennachteil. Den Vorteil sehe ich tatsächlich mit dem Akku. Das finde ich gut. Der hat auch viel Leistung und man kommt nicht in die Bredouille, dass man den eigentlich nachladen muss, wie du schon sagst, ne, einmal im Monat und forget it. Ne? Mhm. Aber der war neu für mich, dass der Kurzschluss von einem Kabel dafür sorgt, dass der Akku auch kaputt geht. Ich hätte gedacht, Mensch, ob der Akku vielleicht...
Aber was war denn jetzt der Fehler? Hätte man das...
Naja, beim Reinstecken der Sattelstütze hat man halt das Problem, du musst schon sehr, sehr vorsichtig sein und das ist auch wirklich nicht einfach. Wir haben uns da auch lange drüber unterhalten. Das Kabel muss halt schön nach unten flutschen und du darfst es beim Reinstecken der Sattelstütze nicht verklemmen, ne? Und wenn du es dann natürlich verkantest und verklemmst und selbst wenn man sich sehr viel Mühe gibt, ist das eine Problematik. Und natürlich haben wir alles sorgsam gemacht und uns Mühe gemacht, dass es trotzdem passiert. Und in der Sattelstütze bei einer Carbon-Sattelstütze und einem Carbon-Rahmen haben wir ja auch diese Carbon-Montagepaste reingeschmiert. Die Carbon-Montagepaste sorgt für zusätzliche Reibung. Ja, das sorgt dann natürlich auch, wenn dann diese Carbon-Montagepaste auch dieses kleine DI2-Kabel dran ist, dann rutscht das Kabel ja auch gar nicht mehr so schön, weil ja auch das ist ja Reibung am Kabel. Also da muss man nochmal vielleicht so ein kleines, wie so ein Strohhalm machen, dass das ein bisschen besser geführt wird. Ist jedenfalls ein Lernprozess und es passte ins Bild jetzt, wo du jetzt sagst, Mensch, oder wir beide sagen, ja, habe ich eine Funktechnik ohne Kabel, habe ich diese Sorge nicht. Habe ich eine andere Sorge, aber die Sorge habe ich dann nicht, ne?
Ja, aber es ist natürlich, da denkst du auch gar nicht drüber nach, dass da ja, bei mir war, bei meinen damaligen Shimano-Rädern war der Akku ja auch irgendwo weiter unten, da unterm Tretlager drin, ne? Gar nicht in der Sattelstütze. Aber heute werden die eben fast immer in der Sattelstütze verbaut. Ne?
Nicht immer, bei meinem Cervelo S5 und ich glaube bei deinem Cervelo S5 ist es auch, da wird es von unten ins Unterrohr reingesteckt,
ja, ja, genau.
Und verschraubt.
Ja, ja. Ja. Ja gut, ist halt Vorteil Funktechnologie, da hast du das ganze Problem nicht.
Genau, genau. Aber wollte das nur mal so, ist ja auch der Podcast dafür da, mal so Alltagstipps zu geben. Übt das auch nochmal, wenn ihr auf eine Reise geht. Wie muss ich das machen, dass ich das nicht verklemme? Und es tut mir natürlich auch wirklich ja in der Seele weh. Dann packen alle die Räder aus und man schraubt alles zusammen und dann, Mist, mein Rad geht nicht. Und du weißt, du hast natürlich jetzt eine Königsetappe vor dir.
Ja, das ist halt immer dieser Punkt. Ne? Viele Sachen, Schaltauge nehmen wir mit als Ersatzteil und das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Aber da hat jetzt auch keiner dran gedacht, einen zweiten DI2-Akku mitzunehmen.
Das nimmst du kannst ja nicht alles mitnehmen. Du
kannst ja nicht alles doppelt haben, genau.
Genau.
Bremsscheiben habt ihr ja auch schon immer mit.
Ich habe eine Bremsscheibe mitgenommen.
Ja.
Und Das machen schon wenige Leute. Warum nehme ich eine Bremsscheibe mit? Weil ich immer denke, naja, wenn die Bremsscheibe verbogen ist, weil ein anderer Koffer auf deinen Radkoffer landet, ist es halt auch so eine Sache, ja, Mensch, kriegst du denn am Sonntag irgendwo einen Laden, der offen ist und eine Bremsscheibe hat? Natürlich nicht.
Ja. Ja, wie war denn das da überhaupt in Spanien, die Gegend? Würdest du da wieder hinfahren?
Sensationell. Also ich kannte das gar nicht. Also ich bin auf Empfehlung.
Welche Region ist denn das?
Andalusien ist das da. Also wir sind nach Malaga geflogen und dann ein bisschen südlich haben wir dann Unterkunft gehabt, also direkt natürlich am Mittelmeer. Und dann ist es so, wir sind dann 110 Kilometer den einen Tag gefahren Richtung Granada. Ich muss immer diese Namen sortieren, dass ich nicht durcheinander komme, weil das eben auch nicht in meinem normalen Wortschatz ist. Ne? Mhm. Nach Granada gefahren und Mann, ist Granada eine schöne Stadt. Also hätte ich jetzt auch nicht so vermutet, aber das ist ja oft so. Jetzt
ich habe das gar nicht auf dem Schirm.
Ich auch nicht.
Ich habe es ja nur bei dir bei Strava gesehen. Ich habe dann rausgezoomt.
Wo
ist denn der überhaupt?
Und aber passiert ja oft im Leben so, ich habe mich voll drauf verlassen. Die beiden Jungs haben mir gesagt, das ist knallermäßig, du musst mit. Mhm. Und ich hatte mich gefreut wegen dieser Höhe, ne, 3300 Meter. Was hat mich in Wirklichkeit getriggert? Der Berg.
Ja, ja,
die
klar.
Höhe. Also was denn sonst?
Was war dein höchstes vorher?
La Palma.
La Palma 2,4.
Also
der längste Anstieg. Da geht es ja mal von Meereshöhe.
Genau. Und der längste Anstieg wäre 200 Meter mehr gewesen. Wären 2600.
Ach komm, man fährt nicht auf Meereshöhe los.
Naja, wenn ich auf Meere, doch, ich hätte es machen können, hätte ich es aber in einer Etappe fahren müssen. Ein bisschen viel für mich.
Naja, kann man doch.
Kann man schon.
Wenn man nicht abend nachmittags um 14 Uhr erst loskommt, aber ansonsten,
ich hätte theoretisch vom Meer aus von 0 auf 3300 fahren können.
Und viel mehr geht ja in Europa auch nicht, ne? Glaube ich.
Nee. Ich glaube, ich wüsste nicht, dass es, also.
Weil 3000 Meter hoch, ich war ja mal oben am Stilfzer Joch auf 2,7, bin dann Gravel weiter, knapp
ja,
auf 3
hoch. Ja, aber du
hoch.
Startest ja nicht auf Meeres.
Aber starte ich auch bei 1000.
Genau. Also man kann ja bei Strava, wenn man da reinguckt, also wer das jetzt nicht weiß, da gibt's ja eine Auswertung in seinem Profil, oder ja, wenn man Side to Side, da gibt's ja unten so, was ist deine längste Radfahrt, die du je gefahren bist, und was ist dein höchster Anstieg, den du je gemacht hast.
Da haben wir beide La Palma drin mit 2,4 ungefähr.
2400, genau, weil du ja am Meer, genau.
Wo wir ja auch absichtlich erst runterfahren müssen, um hochfahren zu können.
Genau. Und und hier solche Sachen wie Maui sind auch solche Knallerdinger, ne?
Ja, genau.
Also alles, was natürlich an Inseln ist, ist natürlich klar.
Aber Spanien war mir auch nicht bewusst, dass man da vom Meer so hochkommt.
Genau. Und das war mir auch nicht so bewusst und das ist auch ein bekannter Berg in der Sierra Nevada, heißt das dann da, das Gebiet. Und wird auch hier bei der Vuelta oft gefahren. Mhm. Ne? Und die fahren aber nicht auf 3300 hoch. Ne? Da ist ja
das können die auch nicht.
Ja, du kannst den Schluss auch nicht fahren, weil es dann auch wirklich gravelig ist. Also wirklich richtig schotterig ist. Aber wir hatten das Problem, es war viel zu viel Schnee.
Ja, gut.
Und das im Anfang Juni dann. Ne?
Also was hattet ihr da unten für Temperaturen?
Ja, so 25 Grad.
Und also oben, ist auch nicht übertrieben heiß. Okay.
Nee, aber oben 2.
Ja, klar. Haben wir ja auf La Palma auch manchmal. Da hatten wir ja auch schon mal so eine Eislandschaft.
Genau, ist ja auch so eine Faustregel, die ganz oft passt. Ne? Also wenn ihr so das mal wissen wollt, so knapp unter einem Grad mit 100 Höhenmeter, das ist eigentlich nicht so eine schlechte Formel, die passt ganz oft, die du so hast. Ne? Haben wir in La Palma auch ganz oft.
Ja.
Und da war es auch so, es ist eine sehr schöne Dreitagestour. Also vom Meer nach Granada, dann von Granada auf den höchsten Punkt darauf. Und Granada mal, glaube ich, 600-700 Meter auf der Höhe liegt Granada.
Und wie seid ihr mit Gepäck und so?
Alles Arschrakete.
Ach, ihr seid tatsächlich, Bikepacking gemacht?
Genau.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Genau.
Okay. Also ihr habt jetzt nicht irgendwie einen zentralen Punkt gehabt, sondern von A nach B gefahren sozusagen.
Also vom Meer nach Granada, von Granada auf den Gipfel, vom Gipfel dann am gleichen Tag wieder nach Granada runter und dann wieder von Granada zum Meer.
Okay.
3 Tage. Kann ich
und
super
in
Hotels empfehlen.
Übernachtet dann?
In so ein Apartment.
Ja.
Genau. Und also auch nochmal, ich kann nur Werbung machen, dass also viele Leute sind ja auch schon mal nach La Palma geflogen, weil wir gesagt haben, ist so schön. Granada ist ja traumhaft schön. Also und hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Und
also
ja nicht zu heiß, grün, Meer, Berge.
Wirklich wunderbar. Und die Abfahrt ist natürlich von Granada fährst du so wieder zurück zum Meer, hast du dann nochmal so eine, so einen Höhenzug, so ungefähr auf 1300 Meter fährst dann nochmal wieder an. Aber von 1300 Meter dann runterrauschen zum Meer ist ja der Knaller. Und du siehst das Meer und so. Also ich habe dann auch den Kollegen schon gesagt, das ist meine Top 3. Ne? Also La Palma ist nicht zu toppen an Abfahrt. Auch
wegen der verschiedenen Vegetation.
Ja. Und aber auch mir gefällt auch Großglockner als Abfahrt. Das ist auch einer meiner. Ich will sie keine Wertung geben. Aber ich sag mal, auch eine der Traumabfahrten, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, ja, sehr schön.
Sehr, 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 sehr schön. Sehr zu empfehlen. Also besonders zu empfehlen für, wenn man mal sagt, ich kann mir jetzt nicht 2 Wochen Urlaub nehmen. Weil man fliegt halt sehr convenient nach Malaga, ne?
Ja. Touri Bomba ab Hannover oder was?
Nee, ab Bremen.
Ab Bremen.
Ja, die Kollegen kommen ja auch aus Bremen. Ja. Gut. Ja, das war so ein kleiner Ausrutscher, aber passte jetzt so ein bisschen zu der Camper-Schaltung, wo wir sagten, na, wir hatten so ein paar Mal Löschen mit dem Kabel, ne? Ja. Und das sind auch wieder so Sachen, wenn ich was Neues kaufe, für welches System entscheide ich mich, ne? Da würde ich auch so ein bisschen, die beiden Kollegen schwören auf Shimano, weil sie sagen, zum Beispiel denen gefallen die Gangsprünge. Also wir haben uns ja auch unterhalten, ne? Die finden sie bei Shimano einfach smoother. Also,
Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich, irgendwann ist es, was der Buhr nicht kennt, das frisst er nicht, dann bleibt er bei dem, was er kann.
Was der Buhr nicht kennt, das frisst er nicht. Das kenne ich auch. Ja. ja, alles schön, ja.
Und ja, und du? Dann bist du noch, können wir ja noch mal, das haben ja Leute auch bei Strava gesehen, ich auch, wusste ich auch nicht, dass du da unterwegs bist, dass du noch mal Paris-Roubaix gefahren bist.
Nee. Nein. Paris-Roubaix bin ich nicht gefahren, Roubaix bin ich gefahren, aber von Gent aus, Belgien. Ja. Auch, jetzt mache ich viel zu viel Urlaubswerbung hier, aber das war Familienurlaub. Mhm. Ne? Wir waren in Gent, haben da Familienurlaub gemacht und ich konnte es mir nicht verkneifen, dass ich dann sage, Mensch, Roubaix ist ja gar nicht so weit weg, so irgendwie gefühlt 60, 70 Kilometer.
Hätte ich auch gedacht, dass man da mal hin muss.
Ja. Das fällt einem Radfahrpapa extrem schwer, nicht zu sagen.
Ja, du warst ja wenigstens schon, ich war ja noch nie da. Für mich wäre es ja noch komplett neu gewesen, aber du warst ja schon mal in
Also, Roubaix im Gegensatz jetzt zu Granada ist ja pottenhässlich. Also macht bitte keinen Urlaub in Roubaix.
Okay.
Es ist nicht zu toppen hässlich. Es ist nicht zu toppen, es ist wirklich abartig hässlich. Muss man sagen. Aber Roubaix hat halt diese Tradition. Also es ist halt so ein...
Bist du denn auch die Kopfsteinpflaster-Passagen, die wichtigen, gefahren? Nein. Oder einfach nur so hin?
Nein, ich bin halt von Gent nach Roubaix gefahren und da war ja auch so eine Norden-Rundfahrt, so eine Mini-Rundfahrt der Profiteams da. Das habe ich dann genau abgepasst. Und hatte mir das schon so zurechtgelegt, wenn die Profis da... Also die hatten da Start. Also Grand Départ, also gerade eben Abfahrt. Und wenn die dann abgefahren sind, habe ich gedacht, dann schummel ich mich ins Stadion und fahre nochmal eine Runde. Okay. Habe ich auch so gemacht. Bin ich angekommen, die sind weggefahren, ich bin einmal im Stadion noch gefahren.
Aber sonst wäre es zu gewesen wahrscheinlich.
Ja, klar. Ja, stehst du dann da. Und so habe ich dann tatsächlich in meiner Strava-Fahrt schön Gent, Roubaix, Profis gucken und sofort noch einmal ist tatsächlich auf meiner Fahrt jetzt drin. Eine Stadionrunde und dann bin ich über Wevelgem nochmal zurückgefahren. Ist ja auch ein Klassiker, aber auch hässlich.
Wie bist du in deiner Rangliste bei Strava? Im Segment.
Ganz schlecht.
Ja,
war schön und jetzt habe ich so viel Schlechtes über Roubaix gesagt, dass die Stadt nicht so schön ist. Okay, das ist mir jetzt ganz
klar. Ja, die Franzosen hören hier nicht zu.
Die hören nicht zu, okay.
Ja.
Dafür ist Gent sehr schön.
Okay.
Und autofreie Innenstadt. Da könnte ich was zu sagen. Das ist schockierend, wenn ich das sage.
Naja, aber doof ist das wahrscheinlich nicht, ne?
Das ist sensationell toll.
Auch wahrscheinlich die Straßen nicht zugeparkt.
Das ist sowas, ja, du nimmst das ja als Fußgänger. Ja, ich muss aufpassen, es ist im Podcast, den hören mehr als 3 Leute, ne? Also theoretisch musst du das eigentlich mit Gewalt durchsetzen. Also es ist ja eine ganz andere Qualität Innenstadt. Und ich bin auch Autofahrer und ich fahre auch, ich möchte mich nicht als besseren Mensch darstellen. Auch ich fahre mit dem Auto nach Hannover rein, weil ich es kann. würde der Gesetzgeber es mir nicht ermöglichen, dass ich die letzten 3 Kilometer nach Hannover reinfahre, glaube ich, würde ich die Kröte schlucken, ohne zu murren, weil es eben einfach eine bessere Innenstadtqualität bietet. Und ich bin Autofahrer und ich weiß nicht, wie ich mich hier rechtfertigen soll, dass es keinen Shitstorm gibt. Jetzt bist du in einer Stadt, wo das mit Gewalt durchgesetzt ist und du merkst, ja, das ist auch wirklich bessere Lebensqualität.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Das sind jetzt nicht alles Fußgängerzonen, sondern da sind auch Straßen, wo aber keine Autos mehr am Straßenrand parken.
Da fahren dann Busse und da fahren dann Taxis, aber eben keine Privatpersonen mehr.
Na, doof ist das nicht. Das ist ja genauso, wie ich immer sage, ich fänd Tempo 130 auf Autobahnen nicht doof, fahre aber selber 160, 180, weil ich es kann und darf. Und weil
aber die als, Schwierigkeit, und das ist ja...
Und weil du als Langsamer auch immer der Doofe bist, der mehr aufpassen muss als der Schnelle.
Ja, und ich kann es nicht richtig artikulieren. Ich entschuldige mich ja auch schon dafür, aber warum fahre ich mit dem Auto in die Innenstadt rein und fahre in Hannover ins Parkhaus in der Innenstadt rein, weil ich es kann? Würde man... Man würde
gar nicht so viel an Convenience verlieren, wenn es nicht ginge. Ne, wenn der Rest der Infrastruktur funktioniert,
genau,
nämlich
darum
ein Fahrrad,
geht es, genau,
habe ich einen Bromsen im Kofferraum, genau, oder habe ich einen Bus, wo ich weiß, der fährt auch alle 5 Minuten, genau, und ich muss im überfüllten Bus und ich muss nicht vielleicht noch eine doofe Fahrkarte ziehen.
Ich habe jetzt, ich habe gar nicht auf Kilometer geguckt, aber gefühlt würde ich sagen 15 Kilometer außerhalb von Gent geparkt und Straßenbahn kostet 2,50 €. Was willst du mehr? Oh. Für 2,50 € kann ich ja in Hannover gar nicht parken. Also eine Stunde Fleisch.
Ja, noch schöner wäre, wenn es alles ein bisschen... Ja gut, wenn du da wohnst, ist es wahrscheinlich convenient, weil du irgendein Ticket in der Tasche hast oder Wireless, sonst hier als Tourist musst du halt nochmal zum Automaten rennen wahrscheinlich. Ne?
Ja, aber es war alles auch krass, ne? Also wie, da die sind auch ganz weit vorne. Da war auch so ein Food-Festival in der Innenstadt und so, ne? Also, ja, ich sag's, wie es ist, ne? Kein Bargeld möglich. Wenn du nicht mit deinem Handy bezahlen kannst, kannst du nach Hause gehen. Kannst du keine Cola kaufen und kein Bier.
Ja, hier ist es ja oft noch umgekehrt.
0 Bargeld möglich und du bist auf dem Food-Festival, kannst bar nicht bezahlen. Und ja, auch wenn du Pfand zurückbringst, ne? Hier ist es jetzt ja bei McDonald's so, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da kannst du jetzt ja sagen, ich möchte einen Mehrwegbecher haben, kostet 2 €, statt den Pappbecher, finde ich super, machen wir immer.
Ja, ich renne mit meinem eigenen da mittlerweile rein.
Ach, das geht auch?
Ja, ja.
Ah, das wusste ich nicht. Aber wenn du den Pfandbecher zurückbringst, gibt dir McDonald's die 2 €, egal ob wie du vorher bezahlt hast, in bar zurück. Und jetzt bei dem Food Festival in Gent, viel zu viel privat eigentlich, aber naja, ist ja trotzdem interessant, wo wir stehen und wo andere Länder stehen und so. Nee, das kriegst du auch wieder auf dem Handy gut geschrieben auf deiner Karte. Auch, ja, muss man sich ein bisschen umgewöhnen. Das sind ja nur Randerscheinungen. Gehst du irgendwo hier in Deutschland auf ein, ich sag mal, ein Volksfest oder irgendwas und kannst nicht bar bezahlen, haben die alle ganz schlechte Laune.
Ja, spannend. Also das mit dem Auto frei, glaube ich auch, wenn man das vernünftig strukturiert und macht, kann das eigentlich nur gut sein und vielleicht auch die Rettung der Innenstädte bedeuten. Weil es natürlich auch eine Qualität bietet, da auch mal zu wohnen und nicht nur zu arbeiten und einkaufen zu gehen.
Und es war ja touristisch auch sehr besucht, wo die Leute auch sehr gute Laune hatten. Also,
spannend.
Ja, aber du warst ja auch unterwegs.
Ich war unterwegs, ja, gar nicht so viel unterwegs. Ne? Wo war ich? In Grömitz. Aber das hatte nichts mit Radfahren zu tun.
Aber Orbit Festival warst du auch.
Genau, und dann eine Woche drauf beim Orbit Festival, Gravity Festival. Tatsächlich hatte ich nur einen Tag, auch aus privaten Gründen, weil wir da eine Feier hatten am nächsten Tag. Konnte ich nur Freitag anreisen, Samstag eine Tour damit machen. Und ja, war relativ... Das hat Vor- und Nachteile, ne? Es war so... Das
gleiche Location,
gleiche Location, man wusste, was auf einen zukommt und...
Ich war letztes Jahr da.
Man kannte die Infrastruktur schon und so weiter. Hatte Vorteile, hatte aber auch den Nachteil, dass man das Gefühl hatte, oh, man kennt ja alles schon so ein bisschen, ne? Ah. Also auch die Strecken. Und dann gab es wieder einen kleineren Orbit, 83 Kilometer, damit das nicht so lange dauert, weil dieses 130 Kilometer Ding vom letzten Mal war wohl für viele auch ein ganz schönes Brett, die dann danach nicht mehr irgendwie feiern konnten. Oh, erinnert dich daran.
Wir haben doch geschimpft über den Sand.
Ja, ja, genau. Und dieses Jahr war das ein bisschen anders strukturiert. War halt einmal auch das 83 Kilometer, das auch sogar als Rennen, also sind ein paar im Rennmodus gefahren. Richtig krass.
Ach.
wir ganz normal, beziehungsweise ich habe den ersten Part um die Seen rum nochmal gemacht, den kannte ich ja auch schon, wo ich gesagt habe, der war so schön, den fahre ich nochmal. Aber es war mir zu wenig, wieder eine ähnliche Strecke zu fahren. Und in der Orbit, er hatte so eine Collection gemacht für das Gravity Festival, da waren dann noch andere Strecken drin, da war dann so eine 90-Kilometer-Tour an so einen Skilochsee, glaube ich, hieß der, da ging das vorbei und auch so halb Asphalt, halb Straße, halb Sand, da war auch alles wieder mit dabei, was man so brauchte und da habe ich mir dann so eine Kombi gemacht. Ich bin erst halben Orbit gefahren und habe dann diese 90-Kilometer-Strecke, damit ich mal was Neues sehe. Und ich glaube, das wäre auch so die Variante, wo ich sage, das nächste Mal muss man wahrscheinlich so ein Festival woanders machen, weil ja man sonst die Strecken schon alle kennt. Mhm. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war da schon so, wo ich dachte, na gut, eigentlich hätte ich ja Bock, nochmal eine neue Gegend kennenzulernen. So, warum wir ja immer zu diesen Orbits fahren. Mhm. Hab da auch den ersten Teaser gesehen, was es so für Orbits gibt dieses Jahr. Gab es von Komoot so ein kleines Plakat. Bei uns in der Nähe relativ viel. Also ich habe gesehen, in Braunschweig startet was. Mhm. Also verbotene Stadt.
Ingo.
Und ich meine, wir haben das war alles so nur so angedeutet. Man konnte es nicht im Detail sehen. Ich meine, Bremen gab es einen und noch im Raum Celle auch nochmal einen. Mhm. Also ganz relativ viel bei uns in der Nähe. Dann unser ja auch, Südhannover. Mehr oder weniger das, was ich geplant habe. Naja, aber sonst immer wieder eine Empfehlung, dahin zu fahren. Ne? Gutes Essen, diesmal ganz vegan. Leider, wie gesagt, konnte ich nicht so lange bleiben, wie ich gerne gewollt hätte. Na, das war dann für eine Nacht. Aber dadurch, dass man es schon kannte, war es auch wieder gut, weil man wusste, was auf einen zukommt. War mit André da, Stefan war auch mit dabei. Okay.
Auch alle nur einen Tag oder was?
Genau, die konnten auch nicht so lange. Wir waren eigentlich, war das ein bisschen schade, dass wir nur diesen einen Tag konnten, aber okay. Ist halt manchmal, wie es ist. Ist halt Pfingsten auch, ne? Mhm. Das ist halt auch immer terminlich für die einen super, weil sie viel Zeit haben. Ich glaube, für die jüngeren Leute wahrscheinlich am ehesten super, für die ein bisschen Familie haben oder ne, da sind ja manchmal auch private Feiern an dem Wochenende und so, ist es halt schwierig. Bei dir ging es ja jetzt auch nicht.
Na, ich war letztes Jahr da und ich konnte jetzt nicht ausschlagen da. Also Malaga.
Nee, genau. Ja, ja. Malaga hätte ich auch mitgemacht, so ist es nicht.
Ja. Also ich kann, aber das kann, es ist ja immer da.
Ja. Ich habe ein paar Fotos im Hintergrund, wie gesagt. Das war, trotzdem glaube ich, dass es beim nächsten Mal, hoffe ich, dass es dann irgendwo anders sein wird. Ich glaube auch, dass es immer noch, also es waren auch wirklich die ähnlichen Leute wieder da. Mhm. Also ich glaube, es ist immer noch so vom Einzugsgebiet, dass man da von Hannover oder von München, ich habe auch ein paar viele kennengelernt da, das war auch cool, mit vielen gesprochen, die so ein bisschen überregional dahin gefahren sind, aber es ist doch schwierig, von der Anreise doch schwierig zu sagen, okay, da will ich hin. Mhm. Ich sag ja zu Raphael immer, Mensch, mach doch hier Hannover oder Harz oder Kassel oder sowas, wo man so von ganz Deutschland hinfließen
ja,
kann.
Ja, irgendwas in der Mitte, ne?
Weil dann kommen bestimmt doppelt so viele Leute, kann okay. Ich mir vorstellen. Okay. Nee, das war das.
Aber was ist jetzt mit deinem Orbit? Wolltest du nicht mal erzählen, was du geplant hast?
Ja, ich habe jetzt ein Thema noch, bevor wir mit zu meinem Orbit kommen. Ist ja, dass wir das Video jetzt öffentlich haben mit dem Fahrsicherheitstraining. Da würde ich nochmal gerne drüber sprechen.
Genau. Kam, glaube ich, ganz... Also ich
glaub, da schließt sich der Kreis auch zum Gravity Festival, ja. Dass ich in diesen ganzen Wurzelpassagen oder auch im Sand... Sand war wieder so ein Ding, wo ich ausgeklickt habe. Witzigerweise habe ich den Sand dann gelernt, ich bin ja erst in dieser Riesengruppe mit diesen Orbit da, die erste halbe Orbitstrecke. Da sind ja viele Leute auf der Strecke und in diesen Trails hintereinander weg und dann kam der Sand und ich klicke aus und sind Leute um mich rum und so. Und dann bin ich ja dieses 90-Kilometer-Stück, weil alle anderen sind ja diese anderen Strecken an den nächsten Tagen gefahren. Mhm. Ich war ja der an dem nur den einen Tag hatte und dann bin ich die 90-Kilometer-Strecke halt alleine mehr oder weniger gefahren. Hier die André und Stefan wollten den Orbit zu Ende fahren und ich habe gesagt, nee, ich will was Neues kennenlernen. Und als ich alleine unterwegs war und dann auch mit dem Hintergrundwissen mit unserem Fahrsicherheitstraining und so weiter und da habe ich dann irgendwann das geschafft, dass ich durch diesen Sand fahren konnte, besser als vorher. Mhm. Das kann ich aber nicht, wenn 15 Leute um mich rum sind und mich überholen oder einer hinter mir ist und ich das Gefühl habe, ich bremse den aus oder sonst wie. Und da habe ich mich dann so langsam rangetastet. Wenn der zu tief war, gibt es ja auch Fotos im Hintergrund, ging es nicht. Ne? Aber das muss ich sagen, dieses Fahrsicherheitstraining, Video vom letzten Wochenende mit Mike Kluge, hat mir doch viel gebracht, obwohl ich noch nicht so als Hausaufgabe diese Übungen auch immer noch weitermache, aber es hat so viel gebracht. Wenn es mal steil bergrunter geht, was muss ich machen? Wenn es eng um die Kurven geht, nicht ausklicken zu müssen, weil ich jetzt auf einmal langsam eng um die Kurven komme, auch auf meiner Nicht-Schokoladenseite und so. Das ist schon, ich sagen muss, da ist doch schon so viel hängen geblieben bei nur einem blöden Tag, wo wir noch nicht mal in die Tiefe gehen konnten, weil wir ja viel gedreht haben und so weiter.
Wir haben ja auch viel gefilmt, genau. Das ist,
ja, also da ist, und da ist schon so viel hängen geblieben. Da kann, ich kann das nur jedem ans Herz legen, wenn ihr da irgendwie eine Chance habt, ja, wann hier im Herbst vielleicht hier mit so, warte mal, jetzt habe ich hier den Link verballert. Ich habe hier gerade was geklickt. Wenn ihr da irgendwie eine Chance habt, das mitzumachen, oder auch Mike Kluge hat ja diese Trainings deutschlandweit, bietet er ja auch an, viel mit Mountainbike, aber das Gravel-Training ist, glaube ich, ausschließlich jetzt hier bei uns im Deister. Das hat so viel gebracht und weiß ich nicht, also da, weiß nicht, ist da bei dir auch viel hängen geblieben? Du bist ja sicherlich, und das haben ja auch viele gesehen, fitter von vornherein und mutiger von vornherein gewesen. Du hast die zwei Paletten gemacht, du bist dieses steile Wurzelstück gefahren. Hast du trotzdem was mit nach Hause genommen?
Ja, ja, das in jedem Fall. Und vor allen Dingen ist es ja ein Unterschied, ob ich das mit einem Gravelbike mache oder mit einem Mountainbike mache. Mit dem Gravelbike technische Sachen zu fahren, die mehr Mountainbike-lastig sind, und das sind ja dann immer die Grenzsituationen, das ist ja viel schwieriger, als wenn du das mit dem Mountainbike machst. Auch die Sitzposition ist ja sportlicher. Mit dem Mountainbike ist die aufrechter. Das ist dann gar nicht so, das ist den Leuten gar nicht so klar, dass es, wenn jetzt eine super steile Abfahrt ist, dass es ja mit dem Mountainbike viel einfacher ist, ja, weil du ja auch einfach aufrechter sitzt. Und ja, Wurzelpassagen und auch Treppen runterfahren, wenn du keine Federgabel hast, ist ja auch komisch.
Hat ja Mike auch off-topic dann zu uns immer gesagt, hat gesagt, naja, eigentlich ist das ja nicht das richtige Rad für sowas.
Genau.
Trotzdem, diese Übungen bringen dir halt ultra viel Sicherheit, auch auf dem normalen Weg, den du fährst.
Absolut. Also, wenn du ein Rad hast, was mehr kann, umso mehr Sicherheit hast du. Also, wenn du das schwierigere zu beherrschende Fahrrad fährst in dem technisch anspruchsvollen, das ist ja der Weg, den wir jetzt, also wir haben uns dafür entschieden, ne? Und ja, ich fand es also auch sehr, 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 also es hat mir sehr viel Spaß gemacht auch, hat mir auch nochmal was gebracht. Und was halt auch wichtig ist, ist, das war wahrscheinlich noch das Tüpfelchen auf dem I, du brauchst halt wie so ein kleines Kind. Wenn du dich was nicht traust, brauchst du halt jemanden, der sagt, doch, du kannst das.
Ja, man hat das ja im Video, das wurde Gott sei Dank vom einen oder anderen Kommentierenden ja auch löblich kommentiert, dass ich kein Blatt vor den Mund genommen habe oder das nicht rausgeschnitten hat im Video, dass ich halt einfach auch Schiss hatte.
Ja, aber das
dass ich manche Sachen nicht machen wollte und genau. diese steile Wiese bergab, die im Video gar nicht so steil aussieht.
Das ist erstmal unwichtig.
Ja, aber das ist so das, wo er sagt, ja, fahr mal langsam diese Video und ich stehe da und sehe, oh, das geht so steil bergunter, das ist wie so ein Deich, ne, aber nicht so wie so ein flacher Deich, den wir da extra, wir haben ja extra Locations gescoutet, wo er sowas üben kann. Dann stehe ich da und da kann ich nicht machen. Obwohl ich ja vom Kopf weiß, dass es geht. Du hast es ja vorgemacht, er hat es vorgemacht. Mein Rad ist jetzt auch nicht schlechter als deins, was das angeht. Die Bremsen quietschen genauso.
Ja, quietschende Bremse.
Ich hätte das gar nicht gemerkt mit den quietschenden Bremsen, wenn die Leute das nicht in die Kommentare geschrieben hätten.
Ja, danke. Aber wir konnten.
Oh, diese überflüssigen Kommentare. Ich meine, ja klar haben die Bremsen gequietscht.
Als ob,
halt
wir das,
so.
Ob wir das nicht gehört
wir
haben.
Wir haben beide morgens schon gesagt, schön, dass wir mit unseren dreckigen Rädern gekommen sind.
Ja, wir hätten es doch, aber wir haben es dann nicht mehr in den Griff gekriegt. Und dann müsst ihr jetzt durch.
Ja, nächstes Mal sprühen wir WD-40 drauf.
Ja, danke. nein, nicht machen.
Naja, und dann stehst du da und das muss ich ja auch sagen, ohne Trainer. Und das sind seine Skills, ne? Er war echt ein guter Trainer. Er war nicht zu pushy, ne? Er hat mich auch in Ruhe gelassen, als es dann um die zwei Paletten geht, hat er auch gar nicht forciert. Aber das, wo er sagte, das muss Ingo können, das muss ja Ingo hier nicht ausklicken. Mach jetzt. Und du kannst das. Und er steht ja auch an der richtigen Stelle. Ich glaube, es gibt diese eine Passage, wo wir über die Paletten runter und wieder hoch. Da bin ich auch gefahren, da habt ihr rechts und links gestanden, da hätte ich einen Satz nach vorne gemacht, der weiß halt auch, wo er dich auffangen muss. Das heißt, das ist für viele, die das gesehen haben, jetzt das Video und sagen, naja, ich übe das mal für mich alleine. Ich glaube, so ganz doof ist nicht, wenn da ein Trainer dazwischen steht. Ich weiß auch nicht, wer das sonst noch so anbietet, ne? Aber bei Mike habe ich mich immer gut gefühlt, wo ich wusste, gut, der hat das jetzt nicht zum ersten Mal gemacht, der weiß genau, was er tut und der weiß auch, wo er dich festhalten muss, ne?
Also ein Personal-Fahrtraining ist halt ein Personal-Fahrtraining. Man will das oder man will das nicht.
Ja, ja.
Wir, glaube ich, fanden das beide sehr, sehr befruchtend. Und klar, ich habe ein kleines bisschen mehr Geländevergangenheit als du. Aber das steht gar nicht zur Debatte. Jeder kann da was mitnehmen. Jemand, der natürlich jetzt schon wirklich der absolute Downhill-Profi ist, der nimmt da vielleicht weniger mit.
Ja, ja.
Aber für die Einstiegsfraktion.
Also ich bin ja nun, ich zähle mich ja schon zu den eher vorsichtigen Abfahrern und so weiter. Aber wie viele Leute ich noch bei unseren Vereinsausfahrten und so weiter überhole, wo ich der Schnelle bin, da weißt du auch, Und weiß ich nicht, wo man dann schon sagt, ich bin schon der Defensive und Vorsichtige oder auch im Sand mal einer, der am ehesten ausklickt, aber ich weiß nicht, das ist dann schon so, wo ich sage, da haben's. Im Nachhinein muss ich ja sagen, warum habe ich das nicht schon eher mal gemacht?
Ja.
Und das Allerwichtigste ist für mich, das jetzt weiter im Kopf zu haben, weiter zu üben, und das ist wieder das Thema Schlaubetal mit Sand. Das ging auch nicht, wenn 50 Leute um dich rumfahren. Und dann, als ich dann alleine im Sand war und dann gesagt habe, okay, jetzt übst es mal und erst bist du ausgeklickt, dann klickst du ein und trittst mal durch und hältst mal den Lenker vielleicht ein bisschen lockerer oder nimmst das Gewicht mal vorne auf den Lenker. Das war dann nicht so die Lösung. Und dann habe ich irgendwie mich daran getastet, langsam und so weiter. Und dann konnte ich das auf einmal. Und diese Situation dann zu sagen, und das hätte ich auch ohne das Training nicht gemacht, weil ich in diesem Training mit dieser Abfahrt, die ich da fahren sollte, wo ich dann erst fahre ich so schräg runter, wenn ihr das seht, und irgendwann fahre ich dann gerade runter, schnell, ohne langsam zu bremsen, und einmal bin ich in Zeitlupe runtergefahren, was die eigentliche Aufgabe war. Und da hingekommen zu sein, über diese Komfortzone hinwegzugehen und dann zu merken, man kann's, das war bei mir so der Klick im Gehirn, ja geil, du probierst jetzt diesen Scheiß anzufahren, irgendwann kannst du es. Und dann fährst du halt erstmal langsam und dann probierst du ein bisschen schneller und dann guckst du, was macht das Rad. Also auch das, was ich da mitgenommen habe, das kann man ja, sieht man im Video gar nicht, dass man sagt, okay, was macht der Reifen und so weiter. Und dann ging das selbst mit meinen komischen 40er Terra Speed, dass ich zumindest bis auf diese ganz tiefen Sandkisten, aber die meisten Sandpassagen fahren konnte und auch die Angst verloren habe. Und schon ging es auf einmal. Und das mit, auf einmal ging das da 100 Mal runterzufahren. Dieses Ding, was du am Ende gefahren bist, mit steil runter und Wurzeln, da war ich noch nicht, da fehlte aber auch ein bisschen die Zeit, wenn ich da vielleicht auch nochmal diese Protektoren angezogen hätte.
100 pro.
Ne?
Und du musstest ja auch filmen, ne? Also das ist jetzt keine Ausrede,
ja, ja.
Sondern tatsächlich muss ja auch einer filmen.
Ja, da wurde die Zeit auch ein bisschen eng. Wir haben ja tatsächlich auch Sachen gezeigt, die ihr gerne noch mit uns gemacht hätte, die wir gar nicht hätten mehr aufgenommen nehmen konnten.
Genau, und was
Ausweichübungen und solche
ja,
Sachen.
Ja, und was zum Beispiel sehr gut war, da warst du nicht dabei, das war der nächste Tag, war ich ja mit Mike nochmal im Deister unterwegs, haben wir nochmal so eine Abschlussfahrt gemacht, und da war auch so eine Passage, wo wir dann aus voller Fahrt auf Schotter bergrunter bringen das Rad im kürzmöglichsten Modus zum Stehen. Und ist ja klar, dass du das nicht hinkriegst, also das ist jetzt auch jedem schon klar, der das hört, wenn du da voll die Hinterradbremse ziehst, ja, bringst das Rad ja gar nicht zum Stehen. Dann ziehst du zwar volle Pulle die Hinterradbremse, ja, aber du rutscht auch mit dem schleifenden Hinterrad runter, so bringst es nicht zum Stehen. Und diesen Mut muss man ja auch erstmal haben. Alter, wie bringe ich denn jetzt hier das Rad zum Stehen, wenn das da so richtig schotterig ist und steil ist und bevor da ein Unfall passiert. Fand ich sehr gut. Auch das konnten wir jetzt nicht alles ins Video reinschneiden.
Mhm.
Ja, auch das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ja, also wie gesagt, du hast auch alles jetzt schon dazu gesagt. Kann man empfehlen.
Ja, ich verlinke unten nochmal den Link zu Mikes Webseite. Der bietet am 18. bis 20.8. Freitag bis Sonntag und Sonntag bis Dienstag, 20. bis 22.8. will er versuchen, hier oder bietet er an, diesen Kurs hier in Hannover zu machen. Muss
ist
man mal
auch
gucken.
Sehr begrenzt, ich glaube, ja. Nur 7 Teilnehmer.
Ja,
also
sechs,
weil er auch fünf, sagt, er kann das nicht mit 30
fünf,
Leuten machen.
5, 6, 7 Teilnehmer, also sehr exklusiv. Vielleicht auch nicht ganz billig, aber muss man mal gucken. Ich hoffe, das kriegt er auf die Beine gestellt, dass er da genügend Leute zusammenkriegt. Weiß genau. Man ja auch vorher nicht. Also ich verlinke es auf jeden Fall unten. Vielleicht ist das ja für euch die Gelegenheit zu sagen, ich hole mir da mal ein bisschen Fahrsicherheit, wenn ihr da genauso schissig unterwegs gewesen sei. Also ich bin definitiv um.
Es raschelt hier,
weil
mein Mikro, der Puschel ist abgegangen.
Ja. So. Und ich bin definitiv als der Geländeschwächere von uns beiden Fahrern, habe ich so viel mitgenommen. Also auch jede Kurve und auch dieses im Kreisfahren da oben und so weiter. Das war schon, weiß ich nicht.
Ja, Video, die Leute fanden das ganz interessant, dass wir so offen damit umgegangen sind, was wir nicht können.
Ja, ja.
Und ich habe mir immer gedacht, und warum auch nicht?
Also, ja, aber tatsächlich bin ich ja der noch größere Nichtskönner gewesen. Und jetzt, wo ich jetzt, ich würde jetzt auf einem ganz anderen Niveau da. Und trotzdem würde ich jetzt, weiß ich nicht, ich bin auch am Überlegen. Wenn ich es irgendwie schaffe, muss ich wahrscheinlich am einen der Termine auch nochmal dahin. Weil ich würde wieder ein Stück weiter gehen können und vielleicht den nächsten Schritt gehen können, den ich jetzt nicht kann. Ich habe auch im Schlaubetal über den Ast drüber gefahren und so. Das hätte ich doch vor dieser Palettenübung nie gemacht. Also echt, echt cool.
Sehr schön.
Also ist eigentlich, ist das wie beim Autoführerschein, wenn man nicht von der Jugend auf das im Verein mal gelernt hat, eigentlich gehört das jetzt für uns Erwachsene, die irgendwann mal anfangen, Gravelbike, gehört das ja eigentlich fast, ja, wie so ein ADAC-Fahrertraining beim Auto auch. Eigentlich muss man es mal gemacht haben. Also, das so viel dazu. Dann kommen wir zum Orbit in Hannover und dann sind wir auch schon durch mit der Sendung.
Weil den hast du jetzt ja ganz alleine gescoutet.
Genau. Also das war auch tatsächlich, und dadurch, dass wir so ein kaltes und nasses Frühjahr hatten, war das auch gar nicht so, dass wir großartig viel gemeinsam machen konnten. Ich habe das irgendwann mit mir geplant, und zwar die Grundidee kann ich ja, die Grundidee war ja einfach so ein bisschen aus Witz, also sind immer bei dir vor der Haustür gestartet, jetzt starten wir mal bei Ingo vor der Haustür. Das heißt, der Startpunkt.
Das ist ja aber auch ganz normal, wenn du was scoutest, dann scoutest du am besten genau, da, wo du wohnst.
Und das heißt, für mich war ganz klar, Kronsberg muss Start und Ziel sein.
Ach so, ja.
Der sogenannte Kronsberg, Höhe über normal 115. Dazu muss man sagen, 85 ist schon die Grundhöhe da in der Gegend. oder 105 sogar nur. Ich glaube aber 115. Gibt es öfter bei Strava dieses Foto bei mir. Ne? Und dann war das zweite Ziel, war, dass auch ungeübte Fahrer möglichst die Chance haben, im Hellen los und im Hellen anzukommen. Aber auch nicht zu einfach das Ganze. Und natürlich landschaftlich möglichst viel von Hannover mit reinnehmen, wo man sagt, man hat so ein paar schöne Highlights, und dadurch, dass wir beim Teiling jetzt auch öfter in Hildesheim und Nordstemmen da die Hildesheimer Berge gefahren sind und wie schön die sind und so weiter, war das ein Punkt, den ich gerne mit drin haben wollte. Und danach Marienburg und so kann man auch schön graveln, und der Deister musste natürlich trotzdem noch mit rein, und so ein bisschen die hatte ich bei mir in der Umgebung im Kronsberg, weiß ich halt, Kanal ist eine schöne Schotterautobahn, und es gibt so schöne Seenplatten dabei und also, oder Seen in der Nähe von Kolding und so weiter. Das war halt alles so, war so die Grundidee. Und dann fängst du halt an, bei Komoot das mal zu klicken, und dann bin ich das in Etappen halt alles mal abgefahren. Noch nicht am Stück abgefahren, das habe ich jetzt mir für nächste Woche vorgenommen. Versuche da auch einen kleinen Film drüber zu machen, dass man so ein bisschen zeigt, wie es aufgeht, und würde jetzt hier im Podcast auch schon mal so ein bisschen, so wie du das auch immer gemacht hast, ja, wo macht man Pause, wo kann man starten, ja, zielen und so weiter. Und
ich habe gesehen, ist sogar ein ganz kleiner Schlenker durch den Deister drin.
Genau.
Und den hast du ja noch mit eingebaut.
Ja, und auch den Anna-Turm, wo man oben, den ja nun auch viele schon von den Vereinsausfahrten kennen oder generell aus unseren Videos kennen, wo man mal sein Fahrrad die Treppe hochtragen kann und den Aussicht. Ja, der Turm selber ist, kann man natürlich auch hochklettern, aber wo es halt auch mal einen Kaffee oder einen Kuchen oder Pommes gibt, was auch immer man gerne haben möchte. Den wollte ich unbedingt mit reinnehmen, habe aber wir konnten gar nicht drüber sprechen, habe nicht den Tatanfall genommen, der so ganz steil ist. Also es gibt insgesamt Strecke sind 181 Kilometer. Hier sieht man das im Hintergrund mit wenig roten steilen Passagen. Es gibt so eine in Hildesheim, die ist dann unvermeidbar gewesen, aber im Großen und Ganzen nicht so steil. Trotzdem 2200 Höhenmeter ungefähr. Mhm. Und startet, wie gesagt, Startpunkt geplant ist der Kronsberg in Hannover, Bemerode. Da kommt man auch mit der Straßenbahn irgendwie gut hin, wenn man tatsächlich mit dem Zug anreist. Ich kann ja mal die Strecke hier nochmal zurückschalten. Und Hildesheim ist natürlich für die aus Süden kommen, die können gut in Hildesheim starten.
Das ist ja beim Orbit grundsätzlich so, du hast einen Rundkurs, wo auch immer du auf die Strecke gehst.
Ja, und wenn du von der A2 aus Richtung Dortmund kommst, dann ist vielleicht der Deister ein guter Startpunkt. Mhm. Und das so hast du eigentlich da ganz gute Möglichkeiten zu starten. In Hannover direkt geht's direkt am Campingplatz vorbei, witzigerweise. Da ist der, wie heißt jetzt dieser See? Oh, ich vergesse immer, wie der See heißt. Da kriege ich jetzt auch so schnell nicht hin. Ich muss mir mal die Strecke hier vielleicht mal aufrufen. Der ist direkt an der A7. So, ich gucke mal, ob ich das hier zumindest, dass ich es hier mal selber vor Augen habe und nicht immer auf dem großen Bildschirm das anklicken muss. Birkensee. Campingplatz Birkensee, den könnt ihr googeln. Da geht direkt ein kleiner Trail dran vorbei und da kommt man direkt mit dem Fahrrad dran vorbei. Das ist also auch ein guter Start und Endpunkt. Ja, und dann fährt man tatsächlich relativ ab Hannover relativ flach los über Feldwege und einen Teil Stichkanal. Immer schöne Schotterwege, gerade viel geradeaus und so weiter. Ich habe bewusst dann in Hildesheim ist dann bei Kilometer 33 kommt man dann in Hildesheim an. Da wollte ich erst so kreuz und quer außen rum und habe dann gesagt, okay, lass uns irgendwie möglichst schön durch dieses Gewerbegebiet durch Hildesheim durchfahren. Ja, doch, das ist so eine Ampel. Ansonsten ist Hildesheim so mit Fahrradwegen und unter den Autobahnen durch, kommt man da ganz gut durch. Weil wenn du in Hildesheim, es sind zwar nur 33 Kilometer, aber es ist auch nicht doof zu sagen, okay, je nachdem, wo du startest, da doch nochmal Wasser mitzunehmen oder vielleicht irgendwie was einkaufen zu können.
Ach so, weil du da Tankstelle und Infrastruktur hast.
Genau, weil danach kommen 500 bis 1000 Höhenmeter im Hildesheimer Gebirge. Das heißt, so im Hildesheim vielleicht doch schon mal aufzufüllen, ist vielleicht gar nicht doof für den einen oder anderen. Gerade wenn ein heißer Tag ist. Wir müssen ja damit rechnen, wir haben 35 Grad, dann bist du vielleicht schon anderthalb Stunden unterwegs und dann brauchst du vielleicht schon wieder eine Trinkflasche. Da war mir wichtig, beim Gesamtteil der Strecke, dass man erstmal Tankstellen und Rewe auch hast, aber die Tankstelle brauchst du ja auch, wenn der Rewe zu hat. Also du musst
am Wochenende
irgendwie beides haben, ne? Ja. Am Wochenende, genau. Deswegen Hildesheim vielleicht mitnehmen, weil dann geht's wirklich ins Gelände und auch ein bisschen hoch runter in diesen Bergen, weil die nächste Station wäre dann Kilometer 68 erst, also 43 Kilometer später Bad Salzdetfurt, wo man reinfährt und einfach durchfährt. Das ist auch wirklich nur eine kurze Ortsdurchfahrt, aber man sieht dann schon, man kann links abbiegen, da sind dann Restaurants, Café, Eis und so weiter. Und von Bad Salzdetfurt fährt man dann wieder rein in dieses kleine Gebirge da, in diesen kleinen Gebirgszug und kommt dann irgendwann bei Kilometer 97 in Nordstemmen raus. Und da ist man bis auf einige Ortspassagen ganz viel eigentlich auch in der freien Natur unterwegs. Nordstemmen habe ich auch nicht in den Ort reingeplant, aber sobald man in Nordstemmen Richtung Marienburg, man erkennt dann schon die Marienburg, fährt, kann man im Kreisel einfach auch geradeaus in den Ort reinfahren, hat dann Rewe, Tankstelle und so weiter, oder man fährt halt einfach weiter.
Naja, wenn man sich die Strecke runterlädt, dann kann man ja vorher gucken.
Genau, guckt man sich vorher an. Und ja, Marienburg auch schön, da kommt man das erste Mal an die Leine, also der Orbit nennt sich ja auch Leine Satellites, also man ist so an diesen Satelliten außerhalb der Leine unterwegs, Satellites halt wegen des Orbit, also muss ja irgendwas mit grünen Männchen zu tun haben beim Orbit immer.
Ist das so?
Ja. Und Nordstemmen, vielleicht auch keine blöde Idee, sich da zu verpflegen, weil dann erst...
Wie viele Kilometer hast du
hinter dir? Da ist man dann bei Kilometer 97.
Also Abstart. Knapp halbe Zeit so.
Genau. Ich würde sagen, man hat wahrscheinlich schon mehr als die Hälfte geschafft, weil tatsächlich die Hildesheimer Berge sind schon die anspruchsvolleren. Du fährst zwar danach in den Deister rein, aber das ist ja nur einmal hoch runter.
Genau.
Marienburg ist auch jetzt nicht,
nein, der Rede wert.
Und dann sind so ein paar kleine Höhenmeter und Hügel zwischendurch noch. Aber die Hildesheimer Berge sind schon so das anspruchsvollste, aber man hat auch viel Zeit, sich danach dann wieder so ein bisschen auszuruhen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Sache für die, die nicht so bergerfahren sind, dass sie zumindest wissen, danach geht es ein bisschen flach weiter und ich kann ein bisschen die Beine locker hängen lassen oder einfach mal ein bisschen vor mich hin pedalieren. Hildesheimer Berg, es ist eine Rampe drin, wo man wirklich sagt 15, 16, 17%, aber Ja, wenn man dann die passende Übersetzung nicht hat, schiebt man die halt. Aber im Großen und Ganzen muss man jetzt auch nicht mit der Ultra-Übersetzung das Ganze fahren, glaube ich. Je nachdem, wie fit man natürlich ist. Genau, und bei Kilometer 130 wäre man dann oben am Anna-Turm. Also Nordstemmen, Marienburg, dann fährt man wieder flach. Auch eine ganz schöne Strecke, die ich jetzt auch selber neu kennengelernt habe, Richtung Anna-Turm. Man fährt da unten, ich glaube, so Bredenbeck unter dieser Brücke, unter der 217 durch, kommt man. Ja, und dann ist tatsächlich auch bis dahin nicht mehr viel mit Verpflegung, also deswegen Nordstemmen zur Not Wasser auffüllen.
Aber
es sind aber immer irgendwo hier und da sind immer irgendwelche Friedhöfe, die auch, an denen man auch vorbeikommt. Die habe ich jetzt aber nicht alle aufgeführt hier. Und dann ist der nächste große Punkt, wo man sich verpflegen kann, Wendixen. Da habe ich auch bewusst dann der Rückweg aus dem Deist daraus habe ich durch Wendixen Hauptstraße durchgeplant, Edeka, die Eisdiele, die ist, glaube ich, relativ gut besucht da auch immer. Ich glaube, die kennt man auch in Wendixen, direkt an der Eisdiele vorbei und dann hat man da auch genug Verpflegungsmöglichkeiten. Wenn man unbedingt eine Tankstelle haben will und dann kann man die Eisdiele und Edeka auch auslassen, dann wäre bei Kilometer 145, also 6 Kilometer weiter, Holtensen. Ist auch eine der blödesten Teile der Strecke, weil man wirklich Holtensen einmal, egal wie du es machst, du musst irgendwie über die Ampel rüber, über diese 217 und viel Verkehr und sonst
Hatten wir bei unserer ersten Vereinsausfahrt. Musst du rüber.
Kommst, hast keine Chance dran vorbei.
Gibt es keinen Tunnel, ja. Ist total, aber das ist ja auch kein Problem.
Also aber da ist ja Meckes und eine Tankstelle.
Du bist ja nicht im Rennmodus.
Nee, genau.
Du kannst ja wohl, ne?
Ja, genau. Es gibt auch dieses Jahr keine Rennwertung beim Orbit. Das ist ja wirklich,
ne? Das stimmt, ist, das hat sich ja geändert.
Ne, letztes Jahr war es ja noch so, wer der Schnellste ist, gewinnt. Und hier kannst du jetzt zumindest mit einer grünen Ampel nicht mehr viel gut machen. Ja. Ne, Kilometer 157 Pattensen, da hätte man auch wieder eine Eisdiele an der Strecke. Supermarkt im Ort. Kilometer, und da geht's auch alles relativ flach, aber auch ein schöner Weg durch Lünde, fährt man so ein bisschen dran vorbei. Freut euch auf 5 Meter breite Schotterpiste Richtung Pattensen. Wenn da der Wind draufsteht, hat man auch nochmal ein anderes Gefühl. Also entweder mit Rückenwind oder mit Gegenwind, egal wie ihr es habt, ist das nochmal ein ganz anderes Erlebnis als die schönen Waldwege. Also man hat viel Abwechslung auf der Strecke, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Kurz vor Ziel, Kilometer 170, ist die zweite doofe Ortsdurchfahrt, die ich nicht anders hingehe. Ich habe jetzt noch am Wochenende nochmal geguckt, ob man irgendwie über diese Schnellstraße, B6 ist das, glaube ich, da hinten, in Össelse, hast du keine Chance, außer dass du einmal da eine Ampel blöd stehen musst. Mit dem Vorteil aber, dass links eine große Tankstelle ist. Also wenn du dann
sagst, also ich sehe schon, der Orbit hat genug Tankstellen und Verpflegungen eigentlich eingebaut, aber das ist doch gut.
Ja, war mir aber auch ultra wichtig, dass man alle 30, 40 Kilometer die Chance hat, irgendwas zu finden.
Also das 100% ist mir auch schon, 2 Trinkflaschen reichen.
Ja, das ist mir im Schlaubetal im letzten Jahr, dieses 130 Kilometer Ding, bin ich kurz vorm Hungerast im Ziel angekommen, weil es zu, ja, oder ich war auch nicht informiert genug, muss ich auch sagen. Wir sind das ja so losgefahren und haben gesagt, 130 ist super. Aber erinnere dich, wir haben diesen einen Edeka in dem Ort nicht gehabt.
Genau.
Oder gefunden.
Ja.
Wo ich dann im Ziel ankam und dann auch wirklich Kohldampf hatte. Das war alles noch im grünen Bereich, aber noch 10 Kilometer mehr, dann wäre es nicht mehr im grünen Bereich gewesen. Das war mir schon wichtig, dass man da sagt, okay, selbst wenn ich mich ganz dumm anstelle, merke ich, da ist ein größerer Ort, da kann ich vielleicht mich verpflegen. Und bei Kilometer 177 wäre dann dieser Campingplatz Birkensee, kurz vorm Ziel. Ist vielleicht auch, wenn man den Orbit mit Freunden oder Bekannten fährt, vielleicht auch so ein Ding, bevor man zum Kronsberg zurückfährt, die letzten 10 Kilometer oder die letzten 4 Kilometer zu sagen, Pommes und Eis, da schön am See sitzen. Also es ist nicht doof da, die Pommes schmecken gut. Also der Birkensee ist nicht doof, der Campingplatz.
Ich kenne den nicht.
Und dann hat man auch nicht mehr viel, um Richtung Kronsberg wieder zurückzufahren und dann fährt man da auch schön ein paar kleine Trails sind dabei, aber nicht zu anspruchsvoll, wo man durchfahren kann. Auch dieser ganze Bereich. Also zumindest in dem Bereich, wo ich da jetzt wohne, in meinem Einzugsbereich und so weiter, lernt man dann auch schon coole Sachen kennen, die man vielleicht sonst so nicht gefahren wäre. Das ist ja auch irgendwie ganz witzig.
Ja.
Also das ist so grob die Strecke.
Wie lange hast du jetzt dafür geplant für die Strecke? So, also gescoutet meine ich, dass du die auf die Beine gestellt hast.
Ja, irgendwann im Dezember angefangen und dann ist ja, mal, ja, aber da gehen, ja, dann, aber dann hat sich das wirklich gestückelt. Dann bin ich dann einen Monat mal da lang gefahren, als mal schönes Wetter war, einen Monat mal da. Und tatsächlich die Hochzeit waren dann jetzt, wo das Wetter besser wurde, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich nochmal da starten. Da bin ich auch wirklich mit dem Auto Richtung Hildesheim gefahren, um noch Hildesheim zur Burg musste ich planen und da musste ich auch wieder zurück zum Auto. Das war nie so die Zeit da zu sagen, ich fahre jetzt mal die 180 am Stück. Und es ist auch ein Zeitfresser. Ne? Du musst ja dann gucken, wenn du eine Strecke kennenlernst, die nicht fahrbar ist, musst du ja zurückfahren und sagen, ja, wo fahre ich denn alternativ lang?
Mehr brauchst du nicht erzählen.
Und da sind jetzt auch Sachen, wo sie frisch gegravelt haben, in Anführungsstrichen, im Wald, wo dann noch Durchfahrt verboten stand, wo ich jetzt einfach durchgefahren bin. Aber das war trotz des Flatterbands alles fahrbar. Und da muss ich jetzt, gut, ich fahre den nächste Woche, dann sehe ich es ja nochmal, aber da muss ich jetzt davon ausgehen, wenn das damals schon fahrbar war, vor 3-4 Wochen wird es jetzt wahrscheinlich auch die Sperre weg sein oder diese Schilder, die sie da gestellt haben. Weißt du natürlich auch nie. Also es ist ja,
wolltest du das dann am Wochenende fahren? Weil da wäre ja dieses 24-Stunden-Rennen.
Nee, davor.
Okay.
Davor. Okay. Genau, 24-Stunden-Rennen Breling fahren wir ja auch noch. Nee, also da Kronsberg, genau. Also an Kronsberg kann man gut parken. Anreise Bus und Bahn ist okay. Straßenbahn 700 entfernt. Kronsberg ist auch sofort, ist auch Supermarkt und alles. Also kann man sich auch verpflegen.
Aber Camping. Stollige Reifen sind auch Pflicht, kein
ja,
Slick möglich.
40 mm Terra Speed ist so das, was ich fahren werde und auch beim Scouten gefahren bin, wo du vielleicht die eine Abfahrt, wo ich sagen würde, musst du ein bisschen vorsichtiger fahren, wenn du vielleicht ein bisschen dünnere Reifen hast oder trotz Fahrradtraining bin ich das vorsichtiger gefahren. Ansonsten eigentlich alles gut fahrbar mit 40 mm, muss kein 650B sein. Mhm. Übersetzungsmäßig glaube ich, eine 1:1 könnte reichen, wenn man fit ist, also weil, aber die, da drückt man dann ja trotzdem, diese 18% drückt man dann doch schon ganz schön. Vielleicht ist die Eagle doch die beste Variante, aber man muss so ein bisschen, wenn man das dann doch auf Zeit fahren will, glaube ich, dass sowas wie ich jetzt habe mit 1:1 und zweifach, weil du hast auch viel sowas wie nach Pattensen rein, wo du dann auf dem großen Blatt wahrscheinlich Vorteile hast, wenn du ein großes Blatt hast. Also wenn du wirklich sagst, du willst es auf Zeit fahren, möchtest der Schnellste sein, selbst wenn es keine Randlichts gibt, weiß ich ja, dass da draußen Leute sind, die sagen, sie müssen das unbedingt haben, dann würde ich das, kann man das ruhig Tubai fahren. Ansonsten ist natürlich so eine Eagle Access, so wie wir sie auf dem White fahren, sicherlich auch die perfekte Wahl, weil du kommst überall gut lang. Und ja, eigentlich wenig Einschränkungen, würde ich sagen. Und ich hätte jetzt zeitlich gedacht, ja, die schnellen Leute fahren das wahrscheinlich in 7, 6, 7, 8 Stunden oder so, keine Ahnung. Und ich glaube, wenn man wirklich sagt, man macht es gemütlich oder ist nicht so der Trainierte.
10 Stunden?
Ja, ich würde mal sagen maximal 12, 13. Ne, wenn man wirklich sagt, man fährt da untrainiert rein.
Naja, untrainiert kann man nicht 200 Kilometer fahren, Ingo.
Ja, aber wenn ich jetzt, wie würde ich das einschätzen? Ne? Ich würde wahrscheinlich denken, dass das 10 bis 12 Stunden so einer wie du, ich vielleicht in 9 Stunden, kann vielleicht eine Stunde schneller fahren als du, weil ich ein bisschen schneller unterwegs bin oder fitter bin, keine Ahnung. Irgendwie sowas in dem Dreh. Und wenn einer wirklich sagt, okay, ich habe noch, das ist jetzt das erste Mal, ich bin vielleicht sonst immer nur 100 Kilometer Gravel und ich probiere das trotzdem am Stück zu fahren, der braucht dann vielleicht 14. Mhm. Aber auch nicht mehr. Ich glaube, man kann es im Hellen morgens bis abends schaffen. Und es ist auch, wenn du dir die Strecke im Hintergrund anguckst, vielleicht scoute ich da auch nochmal was, wenn ich die Zeit habe. Du hast relativ gute Chancen abzukürzen. Wenn du merkst in Nordstemmen, das wird mir alles zu viel, und dann lässt du einfach den Deist da kurz aus und dann hast du auch eine Stunde Zeit gespart oder zwei. Mhm. Also du hast relativ gute Chancen zu sagen, ich fahre einfach ein Stück weniger, wenn es dann doch nicht passt. Ja, ich hoffe.
Absolut.
Ich hoffe.
Wie viele Höhenmeter habe ich jetzt verpennt?
2200.
Okay.
Also ist, wie gesagt, ist auch kein komplett flacher. Ne? Also Hildesheim ist schon der Bereich, aber wenn du die Hildesheimer Berge da alle hinter dir hast, hast du auch schon den Großteil der Höhenmeter hinter dir.
Ja.
Ja. Ich bin gespannt. wie der so ankommt, was die Leute so schreiben.
Hast du am Anfang schon gesagt.
Naja, und ob das, ne, ob's auch, wie viele Leute es fahren, ich muss dann mal so wie du, ich glaube, du hast dann so Segmente angelegt, wo du dann gucken konntest, wie viele da durchgefahren sind, ne? Ja. Wo du wusstest, das war jetzt, können nur Orbitfahrer gewesen
genau,
sein.
Genau, du musst halt dann die Segmente lang genug ziehen.
Ja, ja, ja.
Was klar ist, das ist jemand, der diese Strecke gefahren
hat. Und dann bin ich gespannt auf euer Feedback. Na, also ich hoffe, ich darf das jetzt schon verlinken. Ich verlinke das einfach.
Du wirst doch wissen, ob es schon veröffentlicht ist.
Nee, weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß gar nicht, habe ich nicht mitbekommen. Ich müsste eigentlich, eigentlich war geplant diese Woche.
Okay.
Also.
Na dann.
Und ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich hoffe, dass
man
das
merkt
jetzt,
es.
Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht positiv in die Scheiße gegriffen habe, ne? Weil ich es auch noch nicht am Stück gefahren bin. Vielleicht ist es ja. Also die Einzelstücke war ich ziemlich geflasht von und bin auch gespannt, vielleicht, wenn du vielleicht auch die Chance hast zu fahren oder wir vielleicht sogar noch gemeinsam irgendwann, was du dazu sagst als alter Orbit-Scouter und sagst, okay, was hat er uns da angetan?
Aber ich kenne genau das Gefühl und ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich kenne genau das Gefühl, wenn man eine Strecke geplant hat und man ist von seiner eigenen Strecke sehr überzeugt, ja, heißt ja noch nicht, dass es anderen Leuten auch gefällt.
Genau, genau.
Ich habe bis jetzt Glück gehabt, aber die ich gescoutet habe, die waren vielleicht auch ein bisschen sehr hart. Von daher freue ich mich jetzt, dass deine ein bisschen abgeflachter ist und freue mich, dass du noch einen Schlenker im Deister eingebaut hast.
Ja, das war ja schon wichtig. Deister war ein Must-Have, Marienburg war ein Must-Have, Helf Hildesheim hatte ich im Hinterkopf, weil es so schön war, war auch so ein Ding. Und Kronsberg als Startziel musste ich halt gucken, dass ich da wusste ich, aber das war ja auch das, und das ist ja das Schöne für dich auch, das ist ja auch eine Gegend, die du noch nie abgefahren bist. Mhm. Wo du wahrscheinlich auch sagst, okay, so, und hoffentlich auch am Ende sagst, außer dass es flach ist, ist es hier ja gar nicht so doof. Ne, also dass du dann auch merkst, okay, ist ja auch eine ganz schöne Gegend. Weil ich glaube, wenn du das fährst, wirst du auch sagen, okay, da sind so
ja, aber haben, so ist es.
Wir haben die Derneburg, da ist es wunderschön, die hat man noch nicht gesehen. Bad Salzdetwurt ist ein kleines, schönes Städtchen. Dann hast du die Marienburg, du hast auch viele kleine Schlösser und Burgen, ein altes Wasserwerk da bei uns in Bledeln und solche Sachen. Also es sind viele kleine Sachen, wo man sagt, okay, hier bleibe ich mal stehen und mache vielleicht auch ein Foto. Hoffe ich jedenfalls. Also schickt auch gerne Fotos zu, wenn er welche macht.
Aber so ist es mir zum Beispiel auch gegangen bei der Vereinsausfahrt in Bremen, wo man auch denkt, naja, Bremen, da ist jetzt kein Berg und hier und da. Du, neues Terrain, immer schön,
ja.
Immer schön, neues Terrain zu entdecken. Und das ist ja der Sinn von der Orbit-Serie, genau wie mit unserem Verein, mal woanders langfahren.
Naja.
Und gescoutete Strecken präsentiert zu bekommen, ist ja...
Ist auch so ein bisschen mein Sommerprogramm. Ja gut, du hast jetzt ja andere Pläne mit Divide und so, aber mein Sommerprogramm ist ja gar keine Wettkämpfe oder irgendwas, sondern ich habe schon Bock, Orbit, andere Strecken kennenzulernen, mal gucken, welche Vereinsfahrten ich auch noch erreichen kann, zeitlich und so weiter, dass ich da nochmal in andere Städte reinkomme. Mhm. Einfach diesen ganzen Kram fahren und sich an den neuen Sachen erfreuen.
Ja, wir können zum Verein ja noch ein Mini-Update geben.
Ja.
Also, wir sind ja immer ein bisschen langsamer mit dem Verein, aber das ist ja auch das Schöne am Verein, es gibt da ja auch gar keinen Zeitdruck. Leute wissen das, wir erreichen demnächst da irgendwie 600 Mitglieder, was ja ziemlich krass ist. Wir haben jetzt ein Konto, was jetzt auch mal angelegt ist. Das heißt, irgendwann werden auch mal dieser wahnsinnige Jahresbeitrag von 24 Euro abgebucht.
Ja, ja.
Dann werden wir noch eine Umfrage starten. Wer möchte eigentlich noch eine Weste haben, weil wir eine Weste in Auftrag geben wollen. Da würden wir jetzt aber nicht blind Westen bestellen, sondern wer möchte sowas haben.
So eine Art Vorbestellung auch, genau. Dass wir wissen, wie viele. Ne?
Und es ist sehr mysteriös, dass manche Vereinsausfahrten extrem viele Leute hat und manche Vereinsausfahrten extrem wenige Leute haben. Also ihr müsst euch da nochmal auch so ein Konzept erstellen, wenn ihr jetzt irgendwo in eurer Gegend eine Vereinsausfahrt plant, dass ihr die ein bisschen auch selber bewirbt, weil wir bewerben sie ja nur durch unsere Webseite, erlebnis.me. Ne? Aber die Grundstimmung ist super. Und,
ja, ja, Bremen war erstaunlich gut besucht. Ne?
Ja, ja, ja.
Das kann ja nicht dran liegen, dass wir beide da jetzt hingefahren sind. Vielleicht sind wir natürlich norddeutschlastig und jeder Hannoveraner sagt, ach, da setze ich mich vielleicht mal schnell ins Auto und fahre hin, während ich nach Potsdam oder nach zum Chiemsee ist natürlich ein anderer,
ja,
Schnack.
Aber da muss man eben sehen, dann dauert es ein bisschen länger, bis sich da die Community bildet, aber der Verein hat ja null Druck. Also dann entwickelt sich das.
Ja, ja. Also es ist ja, wie gesagt, es ist ja alles. Und was das Gute ist, ihr könnt ja auch immer bei den gemachten Ausfahrten die Strecken, das ist ja was, was wir nicht mitkriegen, wenn sich Leute sagen, ach, ich fahre die Strecke nochmal für mich alleine oder
aber
mit Freunden oder was
auch
immer.
Das ist ähnlich, wie was du jetzt hier mit dem Orbit hast. Dein GPS-File von deinem geplanten Orbit, den kann man also natürlich jederzeit einfach runterladen und fahren.
Genau. Das ist im Verein, genau das Gleiche. Einfach runterladen, fahren. Und das ist ja das, was auch Spaß macht. Man weiß, man kriegt eine fertige Strecke. Und in Bremen müsst ihr einfach umplanen. Ihr könnt auch in 40 Kilometern schon bei der Eisdiele ankommen. Ihr müsst nicht 80 fahren.
Das ist dein Lieblingsscherz, ne?
Ja. Die Eisdiele war auch echt cool.
Aber also, das haben auch Leute, haben auch ein Video, ist auch bei YouTube, könnt ihr gerne mal gucken, ist das Video. Ja. Die Eisdiele ist es aber, als es sagt, das hat auch jeder gesagt, dass die Eisdiele
ja, ich weiß gar nicht, ich muss mir den Orbit mal angucken, aber wenn bei dem Orbit in Bremen nicht an der Eisdiele vorbeigefahren wird, dann plane ich mir selber noch rein. Da hätte ich ja keinen Bock drauf. Ich weiß gar nicht, wer den scoutet da oben. Aber das machen nicht die.
Ich weiß es nicht.
Weiß es auch nicht. Na gut, die Picks.
Ich war noch bei DT Swiss. Hab einen Service gemacht. Wolltest du da noch drüber reden?
Ja, habe ich hier nicht drin stehen. Alles, was hier nicht drin steht, rede ich nicht drüber. Klar, gerne.
Ich habe mein Setup getestet für die Tour Divide und war ich bei DT Swiss und habe erschreckend festgestellt, dass meine Laufräder keinen Service brauchten. Obwohl ich einen Service haben wollte.
Okay, und
bei mir nähert sich die Tour Divide jetzt mit großen Schritten. So viel ist nicht mehr.
Wie war denn da hast du ja auch ein Video. Da kommt auch in unserem Kanal noch ein Video dazu.
Ich habe einfach mal das Rad voll beladen, mit Erschrecken festgestellt, dass ich ja 30 Kilo Rad und Gepäck habe. Das macht mich irre.
Also du hast wirklich jetzt einen finalen Test gemacht mit allem, was du mitnehmen würdest.
Ja.
Okay.
Es fehlen noch so ein paar kleine Sachen wie so ein Solarpanel hatte ich noch nicht dran. Also es kommen noch so ein paar Kleinigkeiten und top. Und bin völlig schockiert, wie schwer das alles ist. Naja, das Rad wiegt 12,7 Kilo und bepackt war ich geschummelterweise bei 30, eher 31. Das ist schon ganz schön viel Gewicht für so eine lange Tour.
Also nur das Gepäck 31?
Nein.
Oder insgesamt?
Insgesamt.
Also du hast
18 Kilo Gepäck.
18 Kilo vor. Ja, aber hört sich gar nicht so viel an jetzt.
Ist aber erschreckend viel.
Mit Zelt und allem, ne?
Ja, aber wenn du natürlich so eine steile Wand da hochfahren musst und dann musst du das eventuell mal tragen. Trag doch mal einen 30-Kilo-Koffer. Hat da keiner Bock drauf. Also nee, es gibt
zum Tragen ist krass.
Ja. Ja, aber du hast natürlich Passagen, wo du es tragen musst. Was willst du denn machen?
Und
du kannst nicht alles
Einsparpotenzial?
Fahren. Nichts. Also, ja. Also dann geht es auch wirklich ins Eingemachte. Also weglassen.
Na, ist halt die große Frage. Weil viele machen ja Learning by Doing und lassen dann Sachen während der Fahrt irgendwo weg, wo sie merken, okay, das habe ich jetzt gar nicht ausgepackt.
Wie gesagt, ich bin der Meinung, ich kann nichts weglassen.
Na, aber 18 Kilo wüsste ich jetzt auch nicht.
Das ist schon sehr, sehr eng.
Mit Zelt, Schlafsack,
klar,
Isomatte
alles
sind ja
dabei.
Schon mal 5 Kilo weg wahrscheinlich.
Das ist alles. Und Powerbank. GoPro wollte ich auch nicht zu Hause lassen. Hatte ich jetzt so gedacht. Ja, lange Rede.
Die Powerbank habe ich hier so eine ganz kleine, die könnte ich eigentlich auch mal picken.
Aha. Naja, ganz
aber,
klein.
Aber was reichen denn? 10.000 Milliampere reichen dir doch, ne?
Ich habe zweimal 10.000.
Warte mal, ich red mal weiter.
Brauchst du jetzt nicht die Powerbank holen? Ingo. Ja, okay, also wie gesagt, das war mein Testfahrt. Du kannst jetzt ja zuhören und die Zuhörer hören es ja auch. Dass ich dachte, ich pack mal alles ran. Und ich wollte ganz gerne natürlich noch mal einmal den Final Check haben, sind die Laufräder auch in Ordnung. Ne?
Ja.
Ich habe hochbelastbare Laufräder extra für die Tour Divide genommen, von DT Swiss gekauft, also wirklich das Stabilste, was ich mir da so vorstellen konnte. Und wollte aber gerne noch einen Final Check haben, sind die Lager in Ordnung, noch mal gucken, ob es einen Seitenschlag gibt, einen Höhenschlag gibt und so eine Sache. Und die sind in Oelde, das ist ein bisschen südlicher von Bielefeld. Das ist ja von Basinghausen, waren das jetzt 135 Kilometer. Das
ist ja ungefähr eine Etappe.
Genau, und dann dachte ich mir, das mache ich.
Ja.
Ne? Es waren 1200 Höhenmeter und dann habe ich mir gedacht, also die haben mich auch eingeladen, da das mich anzugucken und so. Und dann habe ich gedacht, das ist ja die perfekte Verknüpfung, dass ich sage, ich mache diese Fahrt. Und wie gesagt, das Video kommt von der ganzen Sache. kämpfe aber tatsächlich mit mir, mit dem Gesamtgewicht von dem, mit meinem Gewicht kämpfe ich auch. Aber vorwiegend kämpfe ich auch damit, dass das Fahrrad ja 12,7 wiegt und das Gepäck dann nochmal 18. Das ist schon, boah.
Das hast du während der Fahrt auch gemerkt.
Das ist schon.
Wie lange bist du denn, wie viel Fahrzeit hattest du denn?
10 Stunden.
10 Stunden mehr gravelig oder mehr Straße?
Ich bin morgens um 4 los und bin um 1 angekommen. 9 Stunden.
Okay. Und so mehr gravelig oder mehr Straße gefahren?
50-50.
Okay. Ja. Weil wenn und du jetzt in das, der was Tour natürlich, fährst du ja mehr gravelig, ne?
Und vor allen Dingen steilere Anstiege als da jetzt waren. Ne? Da waren jetzt nicht so steile Anstiege. Und du fährst du komplett flach ohne Anstieg. Ist das völlig egal, ob das Rad 25 oder 35
Rollt, geht. Rollt, genau. Ja.
Und es geht mir macht es einfach Sorge, den Berg hochzudrücken. Das ist das, was mir ein bisschen Kummer macht.
Hm. Ne? Aber ist es dann nicht bei diesen ganz fiesen Bikepacking-Touren, dass man dann halt einfach schiebt?
Ja, aber es gibt ja auch Passagen, wo du es wirklich tragen musst.
Wie machst du das mit Schuhwerk? Fährst du mit Klick oder fährst du mit Turnschuhen?
Klick.
Und was machst du, wenn du ewig lange Schiebepassagen hast?
Ich habe jetzt einen Flat-Pedal-Schuh, Klick, mit Vibram-Sohle.
Also sozusagen flexiblen Klickschuh.
Genau.
Ja, die gibt's ja, die nennen sie ja Touring-Schuhe.
Sowieso. Den bin ich in Bremen gefahren.
Ja.
Und bin ich jetzt auch, also ich teste ja alles. Also es ist ja auch wir sind ja ein Podcast, der vielleicht auch Tipps geben darf. Also ich teste jetzt ja auch final das Equipment, was ich benutze. Also habe ich zum Beispiel mir zuerst einen Flat-Pedal-Schuh von 510 gekauft, war ich völlig begeistert von, habe ich glaube ich im Podcast schon erzählt, wie begeistert ich bin. Ja, bis ich dann gemerkt habe, der hat viel zu viel Verschleiß an der Sohle, wenn man geht. Die Sohle ist viel zu weich. Dann kippelt der Schuh, kriege ich eine Mega-Krise. Habe ich auch ein Video gemacht. Kippelnder Schuh ist für mich fürs Knie der Untergang. Und jetzt habe ich von Pearly Zumi einen Flat-Pedal-Schuh. Der hat eine Vibram-Sohle darunter und mit dem kann man
wunderbar. Die sind ja auch griffig ohne Ende. Das ist ja auch wichtig, dass du Grip hast, ne?
Genau. Und den bin ich jetzt beim, gutes Beispiel, den bin ich jetzt gefahren bei der Bremen-Vereinsausfahrt, wo wir waren. Test bestanden, alles prima. Und den bin ich jetzt, obwohl ich ihn nicht hätte fahren müssen, bin ich ihn bewusst gefahren jetzt in Andalusien die 3 Tage. Ob alles passt, ob alles gut geht. Und da hätte ich auch einen anderen Schuh nehmen können.
Ja, da hättest du auch die letzten 10.000 Kilometer hochwandern können. Die letzten 300 Höhenmeter meine ich.
Es ging tatsächlich nicht, ne? Wegen zu kalt, ne?
Ja, okay.
Und vor allen Dingen, dann wäre, das wäre, ja. Aber wäre machbar gewesen, nur dann wäre die Gesundheit vielleicht auch aufs Spiel gesetzt. Das muss ich ja vorher nicht haben. Und wo waren wir denn? Wir waren bei den Schuhen und wegen Gewicht meinst du irgendwas. Ja. Ja. Also, ich habe noch ein paar ganz einfache, dünne Turnschuhe. Die werde ich zu Hause lassen müssen. Ne? Mhm. Das ist schon klar. Also.
Ja, aber das ist ja ein guter Kompromiss mit den Vibranschuhen. Du kannst gehen, kannst alles machen, kannst damit wahrscheinlich dich dann hinterher auch in Zug setzen oder in Flieger oder was auch immer.
Ja. Ne? Ja, das ist so das war jedenfalls das Setup und dann war ich da und muss natürlich auch sagen, jetzt habe ich die Laufräder auch wirklich gequält. Die haben sehr viel Regen, sehr viel Matsch, alles, ich habe sie ja gar nicht geschont. Und ja, es sind so zwei, so ein lachendes und ein weinendes Auge. Das lachende Auge war, die Lager waren nicht kaputt. Na, dann könnte man ja sagen, ist ja geil, die habe ich jetzt richtig gequält, die Laufräder und die Lager sind nicht kaputt und ein Seiten- und ein Höhenschlag war auch nicht dolle drin. Das Felgenband war ein bisschen eingedrückt, das war wirklich okay, dass das erneuert wurde und da bin ich auch froh, dass sie es erneuert haben. Andererseits könnte man sagen, die Lager waren nicht mehr perfekt, ich habe frische Lager für die Tour, ist für den Kopf auch gut. Jetzt habe ich ja gar keine neuen Lager, Mist.
Naja gut. Hätten sie die denn prophylaktisch, hätte sie sagen können, mach die aber neu.
Macht man auch nicht. Also das finde ich ja auch absurd. Die Lager sind gut und dann sind sie gut und dann bleibt es jetzt auch dabei. Also am Ende des Tages war es ein schöner Check. Wir haben nochmal den Service von dem Ratchet-System gemacht. Den hätte ich auch schon mittlerweile selber machen können. Das haben wir ja auch mit dem Video in der Schweiz schon mal gemacht und gesehen, da bin ich auch guter Dinge. Das ist auch wirklich nicht kompliziert. Da geht es eigentlich darum, dass du zu Hause ein kleines Schälchen hast mit Kaltreiniger, um das alles schön sauber zu machen. Darum geht es eigentlich. Das alles wieder ein bisschen zu schmieren und zusammenzustecken, das machst du ja werkzeuglos. Ne? Ja, und dann war das eine schöne Fahrt und auch eine schöne Erkenntnis, dass ich nochmal überlege, also ich drehe jetzt nochmal jeden Stein, hätte ich gesagt, um, ob irgendwo Gewicht einzusparen ist. Ja. Jetzt hast du eine ultraleicht Powerbank oder was?
Meinst du, ich finde raus, wie die heißt hier? Dich brauche ich gar nicht zu fragen mit deiner Brille, ne? Du erkennst es noch schlechter als ich.
Nee, ich habe ja hier, ich fotografiere es dann ab und zoome dann das Bild.
Made in China. Die haben den Namen da gar nicht drauf gedruckt.
Okay.
Aber das sind 10.000 Milliampere.
Und die
USB-C,
wiegen nicht?
USB. Ja, die wiegt natürlich trotzdem was, aber sie ist halt die kleinste, die ich kenne und sie lädt mein iPhone sogar im Schnelllademodus. Mhm. Und ich habe die jetzt, die habe ich jetzt immer dabei. Jetzt muss ich mal gucken, wie die heißt. Mhm. Weiß ich nicht, wie groß deine sind, ne? Aber wie findest du denn?
Hier steht doch Nightcore.
Ja, stimmt, Nightcore.
Ja, steht doch drauf.
Wo hast du das jetzt gesehen?
Ja, da hinten.
Oh, die Seite also, habe ich nicht
dass
gesehen.
Dass ein Hersteller ein Produkt auf den Markt bringt und den Produktnamen nicht draufschreibt, das gibt's aber auch nicht. Selten,
genau, ne? Nightcore. Und zwar sind mir die über den Weg gelaufen, über so einen YouTube-Kanal, der, wo es nur um so Produkte geht, möglichst minimalistisch reisen.
Ja.
Und da wollte ich dir die sowieso nochmal zeigen. Jetzt ist gut, dass wir drüber gesprochen haben. 52,90 Euro, zumindest damals, Nightcore NB 1000 externer Akku.
Okay, und das ist eine 10.000er jetzt hier?
Rein. Genau, ist eine 10.000er. Und das, was ja immer wichtig ist, sie funktioniert halt auch gut. Und dass da halt zumindest mein iPhone innerhalb von, also du kennst das ja mit diesen iPhones, je nachdem an welchem USB-C du die ansteckst oder sonst wie, kommt da mal schnell und mal langsam Strom rein. Und hier ging es so, iPhone wird richtig warm und ist innerhalb von einer halben Stunde von 20 auf 80 wieder voll. Mhm. Also ist ja auch wichtig zu wissen.
Ja,
und,
sehr gut.
Und das Ding ist nicht leer hinterher und es wiegt nichts und ist das Minimalistische, was wohl geht. Und das ist sicherlich kleiner als das Ding, was du hast, ne?
Ich habe es tatsächlich im Auto. Könnte
können
ich
wir, naja, mal
können
gucken.
Wir nachher gegeneinander haben. Meine ist ein bisschen mehr quadratisch. Von der Größe ist sie nicht anders.
Ach so, okay.
Nur eine andere Form. Naja.
Aber wenn ihr das so seht, ist wirklich so das Kleinste, was ich kenne und so das am wen. Sie funktioniert halt einfach auch gut.
Na, dann ist das schon dein Pick.
Genau, also das ist dann mein erster Pick. Bin ich gar nicht so, ja, muss ich das hier erstmal hier den Timestamp wieder eingeben. Also einfach der Nightcore. Ja, den wollte ich sowieso schon picken. Gar nicht so doof.
Okay.
Und mein anderer Pick, den ich habe, das ist sowieso nur ein Re-Pick.
Ein Re-Pick?
Ja.
Okay.
Habe ich auch in der Tasche, habe ich jetzt nicht rausgeholt. Genau, also wie gesagt, Nightcore, NB 10.000 verlinke ich unten. Kann ich wenigstens noch einen schönen Amazon-Affiliate-Link reinmachen. Der zweite Pick sind mal wieder die AirPods Pro 2. Und zwar diesmal nicht zum beim Fahrradfahren Musik hören, sondern sonst wie. Aber die Geschichte muss ich erzählen, weil das müssen Leute, die diese Kopfhörer, wenn ich was picke, kaufen ja auch erstmal 200 Leute die. Und die müssen ja zumindest wissen, was damit noch geht. Und zwar
eine Funktion, eine versteckte.
Eine neue Funktion, die keiner wusste. Und zwar sind ja jetzt mittlerweile diese ganzen Depeche Mode Konzerte. Viele Grüße an die ich vielleicht alle, die ich jetzt am Wochenende in Düsseldorf treffe, da. Mal gucken, da gehen ja auch 65.000 Leute rein. Und zwar habe ich das irgendwo durch Zufall gelesen oder gehört bei einem, der gesagt hat, ja, du machst bei deinem Konzert die AirPods Pro rein, auf Durchzug, also auf diese Funktion, dass du alles von außen 1:1 übertragen wird. Und die AirPods cutten dann die zu lauten Töne weg. Das heißt, wenn du diese Durchzugsfunktion benutzt und neben dir knallt irgendwas, dann hast du kein Knalltrauma, weil die oberen Frequenzen weg trotzdem Noise Cancelling gemacht wird. Ne? Und das ist ja das, du kennst das ja auch mit den alten AirPods Pros. Ich weiß gar nicht, wie, die neuen sind da ja nochmal ein bisschen besser geworden. Und ich glaube, die alten können das nicht. Die neuen, die können, obwohl du alle Außengeräusche wahrnimmst, deswegen haben wir die ja hier gepickt, beim Radfahren und so nimmst du Außengeräusche wahr, machst du die rein
nicht raus.
Und nehmen die Spitzen raus. Und das war beim Depeche Mode Konzert in Amsterdam, war ich jetzt schon. Und da haben wir jetzt auch seitlich der Bühne direkt Boxen und sonst wie. Das hat vibriert hier im ganzen Körper, wenn das bei Konzerten, wie das halt so ist. Gerade bei diesem Elektronikkram, da habe ich, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du nimmst die Dinger raus und denkst, dir platzen die Ohren weg. Du nimmst die Dinger wieder rein und hast trotzdem Musikgenuss, ohne dass es zu laut ist. Und ich bin sowieso schon sehr empfindlich, was das angeht, und habe früher immer schon Stöpsel drin gehabt. Und dann gibt es ja immer so, gibt diese Stöpsel, wo sie sagen, der Musikgenuss ist immer noch gut, aber irgendwie, egal was du machst, es hört sich dann dumpf an und die Stimmung kommt nicht richtig rüber oder es hört sich irgendwie komisch an. Da war es jetzt so, alle haben wahrscheinlich gedacht, was ist denn das für ein Idiot, der hört jetzt hier Musik und dabei ist doch da die Bühne. Aber es war wie Magie, dass du die perfekte Lautstärke hast, ein gutes Soundgefühl, also eine gute Soundqualität und eine gute Akustik. Und ich habe die Dinger rausgenommen und hatte nicht annähernd ein Pfeifen im Ohr. Und das war selbst mit, sonst war das mit Stöpseln, selbst mit Stöpseln im Ohr immer, dass du irgendein Pfeifen drin hattest. Also ganz krass. Also es ist eine Funktion, die keiner so, die auch nirgends beschrieben ist. Deswegen picke ich die jetzt nochmal.
Woher hast du sie denn erfahren?
Das muss in irgendeinem YouTube-Video nebenbei aufgetaucht sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder ich habe es irgendwo gelesen, hat irgendeiner hat das in die Kamera gehalten, hat gesagt, das ist ja richtig geil, die sind ja für Konzerte richtig geil. Ich sehe, das kann ja nicht euer Ernst sein. Habe ich die mitgenommen, habe zusätzlich noch Stöpsel mitgenommen, weil ich es gar nicht glauben konnte. Ich würde sagen, es war halb so laut. Ich habe jetzt keine Dezibelmessung gemacht oder sonst wie, aber ich habe die rausgenommen und diese 10 Sekunden rausnehmen, habe ich schon gedacht, ach du Scheiße. Wie laut ist das hier? Wieder reingemacht und alles war gut. Und nach dem Konzert ist ja das, wo du rausgehst und Pfeifen. Hast kein Pfeifen. Das heißt, und normalerweise hättest du ja gedacht, naja, es geht ja, ist ja zwar ein In-Ear-Kopfhörer, aber ein bisschen geht ja trotzdem dran vorbei. Nee, es war, und mir war nicht bewusst, dass es funktioniert, weil es ja nur elektronisch Gegenfrequenzen erstellt werden, die Dezibel wegnehmen. Die Lautstärke ist ja in echt trotzdem da. Mein ganzer Körper hat gebrummt. Gerade am Anfang, als die rauskam. Wahnsinn. Also wie das technisch geht, unglaublich. Also Wahnsinn. Deswegen, das nochmal mein Repick.
Die Funktion.
Geht ihr gerne zu Konzerten, kauft die AirPods Pro 2, ist ein Must-Have. Sind sowieso geile Kopfhörer. Aber wenn ihr oft zu Konzerten geht und dieses Fiepen nicht los ist, das ist nochmal ein Kaufgrund mehr, wo ich sage, na gut. Das ist es. Dann sind sie die 100 oder 150 Euro auch mehr wert gegenüber den normalen AirPods, die man vielleicht eh sich irgendwann angeschafft hätte.
Sehr gut.
Denn Picks.
Mein Pick ist eine elektronische Trillerpfeife. Die hast du schon kennengelernt, andere Leute noch nicht. Ist ja so witzig. Ich war beim Volleyballspiel und dann höre ich immer diese Trillerpfeife. Ich sehe aber den Schiedsrichter nicht die Trillerpfeife in den Mund stecken. Und also, wie dämlich von mir. Also, weil ich das nicht wusste, hoffe ich, dass ein oder andere hier auch.
Wenn euch die zu laut ist, AirPods Pro 2 reinmachen.
Und dann bin ich da und gucke ich dann zu und sage, ist doch komisch, warum höre ich eigentlich immer die Trillerpfeife, aber der Schiri nimmt gar keine Pfeife in den Mund. Das ist doch bekloppt. Und dann habe ich im Nachgang erfahren, dass er einfach in der Hosentasche eine Trillerpfeife hat, die elektronisch ist. Die klingt aber wie eine Trillerpfeife und ist auch mit 100 Dezibel oder 110 Dezibel echt laut. Und dann hatte ich, das war, bevor unsere erste Vereinsausfahrt war für den Deist, habe ich gesagt, das ist genau das, was ich brauche für Aufmerksamkeit. Ne? Hast eine Horde unsortierte Sportler und Sportlerinnen und viele Chaos hier und du willst irgendwas sagen und willst Ruhe im Karton sagen. Ne? Da habe ich gesagt, da habe ich ja auch keine Lust, eine Trillerpfeife in den Mund zu stecken und da wie wild rumzutröten und pfeifen wie der Polizist auf einer Verkehrsinsel, ne? So wie Louis de Funès. Und dann habe ich mir die gekauft. Ist auch wirklich ein einfacher China-Artikel für 15 Euro. Ne?
Ja, den Link musst du mir nochmal schicken.
Den schicke ich dir, den Link, aber
oder gibt es die auch in professionell für Schiedsrichter, die dann wirklich, dass du sagst, es gibt auch eine Markenpfeife?
Nein, die ist völlig in Ordnung. Also okay. Weiß ich, ich wollte jetzt auch nicht ein Produkt haben, was over the top ist, nur für diese Funktion. Und die ist halt auch laut und du hast drei verschiedene Trillerpfeifen-Variationen und du kannst die Lautstärke
ein bisschen einstellen. Na gut, aber ich kann mir vorstellen, bei so einem Volleyballspiel, dann muss es ja wahrscheinlich irgendwas Zertifiziertes sein. Müssen nicht Schiedsrichter zertifizierte Pfeifen haben?
Ich weiß es nicht. Es war ja nicht.
Ich google das mal. Ich verlinke beides. Ich verlinke die du gekauft hast.
Meine funktioniert und die ist sehr verlässlich.
Aber relativ großes Ding, fand ich.
Ja, wie so eine kleine Taschenlampe.
Ja.
Aber jetzt kommt ja das Positive an der ganzen Sache. wenn, und deswegen erzähle ich das hier, A, keine Ahnung, du, wie so ein Klassenlehrer musst du die Leute zusammenpfeifen oder du musst einen Announce machen, aber noch cooler ist es ja, wenn du vorausfährst und du hast da eine Warnstelle, die eine eine Gefahrenstelle und du stehst dann da und da weißt, da kommen demnächst jetzt noch mal 10 Leute um die Ecke gefeiert. Da kannst du halt, weil sie so laut ist, schon richtig, richtig draufdrücken und eine Warnung abgeben, weil da halt eine Gefahrenstelle ist. Fand ich richtig gut. Finde ich absolut.
Na gut, muss man aber absprechen, ne? Weil mir war das zum Beispiel gar nicht bewusst, was die Pfeife zu, du hast das ab und zu mal gemacht und dann habe ich gedacht, na gut.
Genau. Weil es jetzt nicht die Möglichkeit, aber wenn man, deswegen rede ich ja darüber, wenn man das im Vorfeld sagt, hier Leute, ich habe hier so eine elektronische Trillerpfeife, denkt nochmal dran, wenn ich die mache und wer kennt es bei einer RTF nicht oder hier oder da, Achtung, Vorsicht und ne?
Ja, es wäre zum Beispiel in unserem Video in Bremen, sieht man ja, dass ich als einer der wenigen hinten noch war und mitbekommen habe, dass da einer unserer Mitfahrer eine Panne gehabt hat. Hätte ich so eine Pfeife gehabt, hätte ich so lange gepfiffen, bis alle wieder zurückkommen, damit wir nicht hinterherfahren müssen.
Und jetzt ja? lach oder du kannst darüber lachen. Bei einer Trillerpfeife ist die Länge begrenzt, bis du keine Luft mehr hast.
Ja.
Bei einer elektronischen Trillerpfeife kannst du das eine Minute machen.
Voll lange hält denn da der Akku? Weil das ist ja tatsächlich.
Ich habe es ja nicht leer gekriegt.
Wäre das nicht auch die Variante, um im Gebirge?
Klar. Aufmerksamkeit.
Ne?
Aber 100 und vor allen Dingen 110 Dezibel ist die Autohupen-Lautstärke. Ne? Also könnte man natürlich auch missbrauchen, wenn man Leuten total auf den Nerven gehen will. Ne? Aber ja. Dafür ist es jetzt nicht gedacht. Als Klingelersatz ist es wirklich natürlich verrückt.
Ja,
die Leute
ja.
springen ja. Also sollte schon eine Warnung sein. Ja, ne? Aber ansonsten springen die Leute ja da. Die drehen ja durch.
Und deine Kinder, die gehorchen jetzt auch viel besser zu Hause. Ne? Wenn du
Aber für Leute, die eine Gruppe unter Schach halten wollen oder, oder warum, wieso auch immer, sagen hier, ich brauche jetzt mal Attention, Aufmerksamkeit. Kann ja auch sein, keine Ahnung, du bist auf einer Busfahrt und sagst hier, Leute, wir hatten doch gesagt, nach 10 Minuten treffen wir uns wieder, ne? Piep, piep, piep.
Ja, ja.
Es geht weiter. Jedenfalls war mir entgangen, dass es elektronische Trillerpfeifen gibt. Das ist ein Produkt, was ich auch nicht gegoogelt hätte.
Man kennt ja nur diese Hupen, die so laut sind, ne? Aber ja. Da gibt's, glaube ich, auch fürs Fahrrad, für so Bikepacker, die so ein ganz lautes Ding haben, um Tiere wegzuscheuchen, ne? Solche Hupen.
Das
meine ich, habe ich mal gehört, dass sich das Leute dran machen, um da den Hund oder irgendwas mit zu verschrecken.
Ob das funktioniert?
Aber das ist nicht eine elektronische Pfeife, sondern die macht irgendeinen anderen Ton, aber richtig laut.
Ja, aber für Hunde gibt es da nicht so einen Ton, den wir kaum noch hören, aber der die Hunde. Ja,
das ist, glaube ich, eher so eine Pfeife, um deinen Hund zu erziehen und dann kommt er.
Ah. Ich weiß dachte, nicht, es gibt so.
Ich glaube, hier unser ehemaliger Mitarbeiter Olli, der mit dem Brompton unterwegs war, der hat sich irgendwann mal sowas ganz Lautes ans Rad gemacht.
Ah.
Wie so ein Stadion-Lautton. Aber witzig, dass unsere Picks zusammenfassen. Ne? Der eine macht das zu laut und der andere hat die Kopfhörer, die es rausfiltern. Lustig.
Gut, gut. Ja.
Okay. Nee, dann haben wir es. Also
haben wir uns wieder verquatscht bei unserer Freestyle-Folge.
Gerne ein Feedback zur Orbit-Strecke, würde ich mich freuen. Gerne Tipps am Dan, wie er noch Gewicht sparen kann an seinem Rad. wobei, da hast du ja auch schon wahrscheinlich Zelt und sonst wie mäßig schon alles ausgereizt, ne?
Erst wollte ich eine Ersatzkette mitnehmen, die ist schon rausgeflogen.
Ja.
Hab gesagt, nee, Ersatzkette muss ich unterwegs.
Wie ist das bei der Divide? Hat man da irgendwo eine Chance, Infrastruktur zu erreichen zwischendrin mal?
Ja, okay. Ja. Auf alle Fälle.
Ja. Also du kommst immer mal an Städten vorbei.
Klar. Also,
okay.
Aber 100 pro. Und ich habe jetzt ja das Buch gelesen von Markus Weinberg und Matthias Möhler, da haben die ja auch geschrieben, wo sie unterwegs waren. Ach hier, das habe ich vorhin noch rausgesucht, das möchte ich gerne noch mitteilen.
Dann picke ich das Buch auch gleich nochmal, ne?
Das Buch kannst du auch nochmal picken. Und was ich auch noch mitpicken würde, ist hier, hat unser Freund Arne geschickt, den kennt ihr vielleicht vom letzten Jahr, war ja auch noch im Podcast mit den 24 Stunden am Brelinger Berg. Markus Weinberg ist am 9.6. um 20 Uhr hat er einen Vortrag und leider in der Wedemark. Ich verlinke das in der Wedemark.
Ja, ich habe es in der E-Mail auch gesehen. Ne? In der Brelinger Berg-E-Mail stand das, glaube ich, auch mit drin.
Genau, am 9.6. um 20 Uhr Markus Weinberg mache ich gerne Werbung für. Ich hoffe, ich kann da auch da sein. Würde ich auch gerne dran teilnehmen. Kostet, glaube ich, nur 10 Euro oder so, ja, der Vortrag. Also auch ein ganz fairer Kurs. Denn ich muss mal gucken, ob ich das 24-Stunden-Rennen fahren kann. Mhm. Ansonsten gebe ich meinen Startplatz frei, weil ich auch ganz schön viel weg war jetzt.
Mhm. Gut. Naja, 24-Stunden-Rennen, ich sehe es ja so als...
Also,
als schönes Happening, ne? Ich muss nicht 600 Kilometer oder 500
fahren.
Nein,
ich hätte ja auch gedacht, vielleicht fahre ich auch nur 12.
12 ist ein bisschen wenig.
Nicht 12 Kilometer, 12 Stunden.
Ach so, okay. Naja, das ist ja eh so die Frage, ne? Wie lange man fährt. Also, dass man, also mein Plan ist.
12 Kilometer kannst du doch nicht gedacht haben, du Nase.
Ja, was weiß ich? Ich glaube, eine Runde ist 12 oder nicht?
Nein, ist nicht die Runde 30?
Nee, sie ist nicht so lang.
Doch.
Wir sind doch das mit dem Doffeler-Bike letztes Jahr gefahren. Ich glaube, die ist nicht so lang.
Es waren doch nicht 13 Kilometer eine Runde. Na gut, wir
die
wissen
kommt die sehr klein vor. Vielleicht 20, aber nicht 30.
Ja, aber so in dem Dreh 20 würde ich vielleicht
auch. Kann auch sein. Ne? Also meine Idee war da jetzt, wahrscheinlich fährt man so die ersten 100, fährt man noch irgendwie am Stück. Und dann fand ich ja eigentlich so nett, da mal Kuchen zu essen, zu
quatschen. Das finde ich eigentlich auch gut.
Und ich wäre auch so ein Typ wahrscheinlich, der sich dann um ein, zwei rum mal für zwei, drei Stunden hinlegt und dann kann man immer noch sehen, ob man nochmal weiterfährt oder nicht.
Ja,
und wann und wie.
Das mal an.
Also ich würde es ganz entspannt sehen. Ich sehe es eher so als Happening und jetzt sich da komplett aus dem Lack zu fahren, hätte ich glaube ich auch nicht so eine Lust. Da zu sagen, okay, ich muss unbedingt die 500 schaffen, kostet es, was es wolle, muss nicht sein.
Nee. Aber ich freue mich trotzdem. Und wie gesagt, das ist auch nochmal ein Pick hier, Markus Weinberg, 20 Uhr. In der Wedemark.
Letztes Jahr war Jonas Deichmann, glaube ich, den Abend vorher.
Genau, war Jonas Deichmann da und Jonas Deichmann ist ja auch gefahren. Und ja, sehr schön.
Gut, also dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.